and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth.
What truth?
There is no spoon.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 181. Ich bin's, Tim Pritlaff. Und heute dreht sich mal wieder alles um die Kultur, die ja immer so schön mit der Gesellschaft in Zusammenhang steht. Und trotz alledem geht's irgendwie auch um Technik. Heute mal wieder der Versuch eines kleinen philosophischen Gespräches. Und ich begrüße Aram Bartol.
Ja, hallo.
Hallo. Eine Weile gedauert, bis wir uns hier mal zusammengefunden haben.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren ich schon mal angeregt habe, dass wir mal dieses Gespräch führen sollten. Aber naja, man braucht ja manchmal auch ein bisschen Anlauf für
Klar.
sowas.
Ja,
natürlich. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich diese Sendung nennen soll, aber irgendwie gibt es so zwei Worte, die mir immer gleich in den Sinn kommen, wenn ich mir so anschaue, was du immer so treibst. Und das ist natürlich so die Realität und die Virtualität, das ist bei dir so ein bisschen das Thema, kann man das so sagen?
Ja, das ist, es gibt diese klassischen Begriffspärchen dafür, analog, digital, real, virtuell. Ich rede auch immer gerne, also das
greift irgendwie alles nicht so richtig.
Ja, es greift nicht, vor allen Dingen, weil wir so bestimmte Bilder damit assoziieren, und das ist auch, wenn ich irgendwo die Sachen, die Arbeiten vorstelle und Vortrag halte, dann erkläre ich das am Anfang auch immer gleich, oder man muss über diese Begriffe gleich insofern reden, dass natürlich alles, was ich mache, ist real. Ja, wenn ich den ganzen Tag Fernsehen gucke, ist das meine Realität. Wenn ich den ganzen Tag Facebook, weiß ich nicht, klicke, dann ist das meine Realität. Insofern, ja, und am Ende geht es mir eigentlich eher um dieses Verhältnis von, ich gucke eigentlich viel am Tag auf diese verschiedenen großen Rechtecke mit den kleinen Pixeln da drin. Und dann laufen wir immer noch auf der Straße rum und gehen einkaufen, oder man trifft sich und gibt sich die Hand. Und also das ist sozusagen dieser ganz konkrete Unterschied, wie wir kommunizieren, weil wir machen es eh alles so. Also diese Differenzierung zu machen, ah ja, das ist jetzt ganz virtuell und das hier ist ja ganz real, das ist sozusagen eigentlich Quatsch, weil das eh so ineinander schon längst greift oder immer mehr sich sozusagen vermischt. Aber
trotzdem ist ja diese Differenz,
genau, die ist,
irgendwie immer noch das Thema. Gerade, also auch wenn man sich das politische Geschehen anschaut, ja, da ist immer noch so ein Großteil diese Verdammung, ja, der sitzt ja nur vor dem Internet und das kann ja nichts werden. Und die Jugend von heute, beschäftigt sich ja nur noch mit so abstrakten Zeug und verliert ja ganz den Bezug zur Realität, ja. Auf der anderen Seite sitzen dann so die Jugendlichen und behaupten dasselbe von den Politikern, weil sie das nicht tun.
Ja. Aber im Endeffekt ist es ja genau sozusagen jetzt das passiert, zumindest auch vor allem im letzten Jahr, angefangen von, weiß ich, diese ganze Google Street View Diskussion oder was auch immer, Facebook, Google, die Krake, bla 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 Diskussion, wo einfach jetzt in der Breite der Gesellschaft klar geworden ist, dass bestimmte Dinge, die im Netz sozusagen passiert, sich entwickelt haben, Auswirkungen haben, und dann jetzt ganz klar, also die ganzen Revolutionen im arabischen Raum und der ganze Kram und Cable Gates. Also es hat sich ja, ist ja ein Ding nacheinander gekommen, und ist ja auch gerade eigentlich ganz nett zu merken, wie dann auch sozusagen anfangen, die Sachen auszufallen, irgendwelche Cloud-Teile oder PlayStation-Netzwerke, wo man immer so denkt, das ist so gegeben, das funktioniert. Und
die Volatilität des Virtuellen. Ja. Aber bevor wir da jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht nochmal so ein bisschen zu dir. Wohnst ja auch in Berlin. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, auch schon seit 10 Jahren, ne?
Ja,
so losging dir, oder?
Ja.
Also du bist Künstler, darf man das sagen?
Genau, ja. Ja, das ist richtig, ja. Ich werde auch immer ganz unterschiedlich vorgestellt. Ja.
Aber so stellst du dich selber vor?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin 95 nach Berlin gekommen, habe hier ursprünglich aus Bremen, das hört man bestimmt auch, habe hier Architektur studiert an der UdK. Und dann eigentlich nach dem Studium keine Architektur mehr, also auch in dem Feld nicht mehr gearbeitet.
Das scheint bei allen Architekten so zu sein.
Ja, genau. Einer der vielen, die irgendwie dann was anderes machen.
Ja.
Das ist vor allen Dingen in Berlin auch, liegt es auf der Hand. Angefangen dabei, dass die Architektur eigentlich ziemlich öde ist, die hier passiert ist in den letzten 20 Jahren. Und nee, aber es war sowieso, als ich angefangen habe zu studieren, 95, da ging es ja gerade los mit dem Web und das war natürlich alles viel interessanter. Und insofern habe ich mich auch, und an der UdK konnte man im Studium auch so im Prinzip machen, was man wollte. Also wir haben Filme und Computerspielkram gemacht und halt viel mit Klicken und 3D und so. Und am Ende, ich habe im Hauptstudium, glaube ich, kein einziges Haus mehr entworfen, sozusagen. Und dann hat sich das so entfernt, sozusagen aus der Ecke. Nichtsdestotrotz halte ich das, ist schon natürlich ein spannendes Feld, aber wirklich sozusagen Architektur machen zu wollen, bis man da sozusagen ein Haus auch baut, was man selber entworfen hat und so, das sind alles so lange Wege, dann macht natürlich der digitale Raum viel mehr Spaß und schneller und so. Genau, aber ich denke, ich habe dich natürlich, wie wahrscheinlich viele, dich dann immer kennen, aber du nicht immer alle kennst, dich natürlich schon lange rumlaufen sehen auf dem Kongress immer. Aber wann wir uns sozusagen so richtig kennengelernt haben.
Du hast mich ja nach Blinkenlast, glaube ich, mal angesprochen, als du mit diesem Paper
genau,
den
ja,
du
ja, genau.
da auf dem Kongress warst oder
ja,
so.
Ja, bestimmt. Genau.
Damals, was so ein bisschen Blinkenlast inspiriert war.
Auf jeden Fall, ja. Also das, da hat so ein bisschen angefangen bei mir auch. Also ich habe nach dem Studium alles Mögliche gemacht, eben also viel so Webkram und auch bis Computerwartung und ich weiß nicht was für Jobs. Aber dieses, so unter anderem dieses, genau, eure Blinkenlights-Aktion, das war schon auch natürlich irgendwie, ja, sehr da, also es hat in unterschiedlichen Richtungen angefangen, aber ein Teil meiner Arbeit sind eben diese analogen Pixel-Projekte und das hat da sicherlich eher sozusagen die Inspiration gehabt damals und es war immer so diese Idee, wie baue ich das nochmal noch einfacher beziehungsweise noch low-taggiger, als ihr das damals gemacht habt mit diesen Bausteinwerfern und dann gab es eben dieses Projekt.
Hieß auch genau, so, ne? Paper Pixel, oder?
Genau, Paper Pixel, das ist so ein 8x8 Pixel Screen, das irgendwie ein Quadrat und 50 oder 60 Zentimeter oder so im Quadrat. Und ich kann jeden Pixel einzeln ansteuern über so ein breites Lochkartenband, was da durchläuft. Und also ja, ganz klassisch sozusagen die
Lochstreifen steuert.
Ja, Lochstreifensteuerung. Die es ja nun für alles Mögliche gegeben hat und auch schon ganz lange. Aber meines Wissens nie für Bildschirme sozusagen. Und das ist eigentlich, ja, jeder Pixel wird da konstant beleuchtet und nur das Loch sozusagen steuert.
Das wäre eigentlich auch für Blinkenlights auch ein geiles Interface. Fällt mir dabei ein.
Ja,
dass man einfach nochmal so einen Lochstreifen-Ticker irgendwie vors Haus stellt und dann einfach so die Dinger da so durchlaufen lässt.
Ja. Wäre auch gut.
Ja. Gar nicht so schwierig zu machen.
Müssen wir uns was überlegen für euer Jubiläum.
Ja, muss nur blinken als Protokoll sprechen, dann geht das.
Ja.
Tja, na gut, aber hier soll es eigentlich gar nicht so sehr um Blinkenlights gehen. Und dann war aber irgendwie klar, so auf dem Künstlerpfad bleibst du.
Ja, das hat sich so langsam herausgebildet. Also es gab immer Projekte, die sozusagen künstlerisch waren. Ich habe am Anfang auch so relativ kurz nach dem Diplom auch diese Handytasche gemacht, Silvercell, was so ein kleiner Beutel ist, wo man das Handy reintut und dann ist es so ein faradischer Käfig, dann ist ja, das genau. Ding komplett abgeblockt.
Ja.
Damit bin ich auch sehr mal hilfreich. Auf dem Kongress rumgelaufen und so Kram. Genau. Und das war dann immer so damals an dieser Grenze, ja, ist irgendwie jetzt so ein Longtail-Produkt, was ich vielleicht im Netz verkaufe und jetzt heute ist es bei mir. Das ist ganz lustig, die Arbeit, jetzt ist sozusagen eine Edition von, ich weiß nicht, 50 Stück oder so gibt's davon, sozusagen am Ende. Und die letzten, die was gekauft haben, das war so eine norwegische Security-Firma, wo ich sag denen immer, ja, hier das Material kann man da und da bestellen im Internet und macht ihr euch selber, weil ich verkaufe die als Kunstprojekte, das ist euch viel zu teuer. Und dann schreiben die eine Woche nichts und dann, ja, wir wollen trotzdem 5 Stück haben. Ja, das haben die so einen nummerierten Dinger mit Aram Bartol.
Echt?
Signiert, ja.
Super.
Und machen irgendwie, ja, Bodyguards oder ich weiß nicht was.
Und damit war es dann irgendwie klar. Ich meine, im Prinzip, gut, Paper Pixel ist noch ein bisschen was anderes, aber so dieses, das Mobilfunkgerät in einen Faradayschen Käfig reinstecken, das ist natürlich schon so ein bisschen so ein Spiel, so mit diesem. Ja, weiß gar nicht. Wie Kann man das deuten? Muss man das überhaupt deuten?
Ja, aber das ist sozusagen die, schon ja. dieses Spiel, dass es, also was mir da dran, ja klar, die einen sagen immer, wieso mach doch aus, so, und dann gibt es eben diese Geschichte, ja klar, das Handy ist nicht unbedingt aus, wenn du es ausmachst, so, die, so, auch der, wahrscheinlich der Hörerkreis hier weiß natürlich irgendwie, dass in bestimmten Kreisen werden immer die Akkus rausgenommen, wenn man zu so einem welchen Treffen geht oder Diplomaten, was auch immer. Also es gibt tatsächlich eine Funktion dafür und gleichzeitig geht es mir aber eher um dieses Symbolische, dass du halt diese einfache Tasche hast und man kann eben noch durch den Stoff sogar noch durchgucken und trotzdem ist das Gerät dann tot und es ist natürlich diese ständige Konnektivität, die wir haben, das ist heute ja noch viel mehr, das habe ich irgendwie 2002 oder so gemacht und das ist ja noch viel extremer geworden alles oder hat sich entwickelt und sozusagen dieses kleine Objekt oder diese einfache, auf eine Art sozusagen altes Format als Tasche knockt das Handy halt aus, so als
Das ist auch so wunderbar absurd, dass man sozusagen in einem eingeschalteten Zustand da reinsteckt,
ja, genau.
damit es dann da nicht funktioniert.
Ja, genau.
genau. So, als ob man sich eine Brille kauft und die dann vorne
zuklebt. Ja. Es gibt so Panikbrillen, oder? Ach nee, das war auch so. Das ist nicht so ein Woody Allen-Film oder so.
Es gibt die Gefahr aus Sensomatik im Panas durch die Galaxis.
Okay, ja,
das ist so eine Brille, die dann wirklich in dem Moment, wo wirklich was Dramatisches passiert, schwarz wird,
ja.
damit du da nicht so beunruhigt wirst. Das ist eigentlich geht so ein bisschen in die Richtung.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Ja, aber dann bist du ja dann irgendwann. Ich weiß nicht, so das erste Ding, wo ich so gesehen habe, wie du einfach auch bewusst so diese virtuelle Welt richtig in die reale Welt geholt hast, war eigentlich so diese Sache mit diesen Google Maps Pins.
Ja.
Oder?
Ja. Das ist so ein sehr, So
das hat ja auch enorme Bekanntschaft dann erfahren.
Genau, das habe ich irgendwie in 2006.
Wie hieß das?
Also hast du das Ding heißt einfach nur Map. Also manchmal gibt man so einen Titel, dann ist der Titel auf der Arbeit und dann nach einer Weile denkt man, ja, hätte man nochmal vielleicht ein bisschen genaueren Titel
nachdenken können. Ja.
Aber ich fand, das kommt natürlich von Google Map und ich nenne den auch immer Google Map Marker. So, es hieß irgendwie, ich glaube, es heißt Map, weil dann dieses Spiel ist mit, wo ist die Karte und leben wir eigentlich auf der Karte oder, ja, also wo ist auch wieder dieses, wie stark ist die Realität sozusagen.
Aber beschreib mal, was du gemacht hast.
Der Map Marker, kennen wir alle, also die Suchergebnisse werden ja dann von A bis, weiß ich nicht, F durchnummeriert, die ersten 10 und dann gibt's diese Nadeln auf der Karte im Browser und
diese Barken.
Genau, und es kommt ja im Prinzip auch tatsächlich sozusagen entlehnt von der Nadel aus, die man sozusagen an die Wand steckt. Das wirft dann auch, diese kleinen Dinger werfen Schatten auf die Karte, auf Satellitenbilden, man zoomt rein und irgendwie werden sie sozusagen Teil der Stadt, die Sprechblase, die dann da dran hängt, wirft auch einen Schatten und so. Und ich habe die angefangen zu bauen damals in 2006 und das, ja, die sind 6 Meter hoch. Das war damals, der erste war so ein Holzgerüst, was dann bespannt ist mit Stoff. Also dieses schwarze Rahmen und roter Hintergrund und dann das A da drauf für sozusagen den ersten Treffer. Und den in Berlin mal an 2, 3 Stellen aufgestellt, sehr temporär. Die Arbeit ist jetzt, ich bin gerade aus Tallinn wiedergekommen vorgestern, da ist eine Ausstellung im Kumu-Museum, da wird die gezeigt, jetzt die nächsten 3, 4 Monate. Das ist sozusagen schon richtig gebaut, jetzt aus Holz, hat auch so eine Tiefe von 20 Zentimetern oder so und ist schon so ein fettes, großes Ding, was dann da...
Also auch noch viel größer oder was?
Ja, nee, noch größer geworden, das ist erstmal nicht... Gibt jetzt so Anfragen aus Liverpool, haben welche gefragt für Permanent Installation, also das tatsächlich sozusagen sich da für lange hinzustellen, wo ich auch gedacht, ja, dann kann man es auch mal ein bisschen größer machen vielleicht noch.
Aber was, ich meine, du bist ja damit auch unterwegs gewesen. Ich meine, was hast du denn da so für Reaktionen eingesammelt?
Ja, und die Arbeit, also du hast es schon richtig angesprochen, die ist sozusagen symbolisch, erklärt sie ziemlich genau oder ist sozusagen ziemlich direkt, was ich oft mache, dass ich so Situationen oder Objekte aus, wie auch immer, dem digitalen Raum sozusagen überführe oder nochmal neu implantiere, ich weiß nicht, im realen Raum nochmal aufführe. Und die Reaktionen sind, also das ist das Publikum teilt sich immer, auch bei diesen ganzen Game-Sachen, in natürlich die es kennen irgendwie, die sind dann oft begeistert. Witziger, also klassischerweise werden diese Projekte dann natürlich wieder im Netz vor allem, also im Internet dann auch wieder wahrgenommen durch die Dokumentation. Aber am spannendsten oder interessant ist eigentlich, dass man mit den Leuten am Ende sozusagen auf der Straße steht und darüber diskutiert, was gerade passiert oder was man macht und das eben nicht in irgendeinem Blog-Eintrag oder Forum macht. So. Genau. Also das ist sozusagen dann natürlich auch mit dann mit Leuten, die das dann gar nicht checken oder eben, ja, die im Digital Divide sozusagen ganz woanders stehen und man dann da, je nachdem, wo man sowas macht, auch ganz unterschiedliche Diskussionen führt, eine Reaktion bekommt und so. Und der Google Map Marker, der ist schon, das kennen schon sehr viele Leute, muss man sagen, das Ding. Und interessant ist auch, dass es immer wieder problematisch ist mit den Genehmigungen. Also jetzt in Tallinn war es total schwierig. In Frankreich zeige ich es im Sommer in Arles. Das ist so ein Fotofestival. Die machen auch so Internetsachen dieses Jahr. Und die Bürgermeister wollen das dann nicht auf ihrem Marktplaz haben. Weil also das Spiel ist jetzt gerade, das hat sich dann sozusagen als zweite Stufe hinzuentwickelt, dass ich den da aufstelle, wo Google das Zentrum für die Stadt setzt. Also ich suche nach Berlin. Kannst du mal, ich weiß gar nicht, bei Berlin ist irgendwo am Alexanderplatz.
Gute Frage.
Mitten auf der Straße so ungefähr. Und das ist auch dieses so, ja, wo ist die Stadt? Ach, hier ist die Stadt. Und ach, genau hier ist die Stadt. Ja, also dann zoomt man so rein und manchmal, je nachdem, welcher Google-Mitarbeiter das da gemacht hat, haben die das in so einem doch eher entfernteren Zoom-Faktor irgendwo reingedonnert. Oder wenn es dann New York ist, dann ist es genau auf dem Times Square oder so. Und aber so eine kleine Stadt in Frankreich.
Berlin ist es mitten auf der Straße.
Ja, mitten auf der Straße, ja.
Beim Alexanderplatz.
Aber eben am Alexanderplatz, ja, also in Berlin könnte man sich ja streiten. Also es gibt ja mehrere.
Da muss man sich sogar drüber streiten in Berlin, weil eigentlich gibt es da gar keine Mitte. Eigentlich müsste es zwei Suchergebnisse geben, nämlich Ost-Berlin und West-Berlin. Ja, ja. Und vielleicht noch Tourist-Berlin, nur damit der Potsdamer Platz auch noch eine Barke kriegt.
Und das, aber das Symbolische ist, so also wie der Bürgermeister in Arles, die wollen das dann da nicht haben, weil, also ich glaube unter anderem, weil sie dann halt, das sieht so geowned aus bei Google, ja. Und das ist auch, was es symbolisch finde ich auch interessant.
Meinst du wirklich, das ist der Grund?
Ich weiß es nicht, weil ich habe auch Fotos gesehen dann, also das ist dann immer, ja, also jetzt in Tallinn, da war irgendwie so was Argumentation, dass da geht's nicht, weil das ist sozusagen gesperrte Zone, bla bla bla, ist zu wichtig. Da geht's nicht, weil wegen der Verkehr sei zu abgelenkt, was natürlich totaler Unfug ist.
Da überall Werbung und dann stört auf einmal so ein A.
Genau. Und ich glaube, dass das auch sozusagen eine Rolle spielt.
Ja. Ist das dann schon so eine Verstörung? Also ich meine, begreifen die denn überhaupt, was es ist in dem Moment? Oder reden die einfach nur abstrakt über irgend so ein Objekt, was da rumsteht?
Ja, ich höre das ja immer nur sozusagen von den Veranstaltern dann. Deswegen kann ich es nicht genau nachvollziehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sozusagen in Frankreich, in so einer Kleinstadt, dass die natürlich dann eher das natürlich auch wissen, was das ist und dass die Story dazu gehören und dann das eigentlich lieber nicht haben wollen. Weil irgendwelche komischen, Anführungsstrichen, Skulpturen haben sie dann da schon auch stehen. Ja, also es geht nicht so sehr darum, dass da was steht.
Ja.
Aber es geht natürlich dann auch immer darum, was. Aber insofern finde ich das das ist ja auch
Google so. Google Street View haben sie. Das hat sie jetzt wohl nicht besonders gestört.
Nee.
Mal gucken, aber nur ein
Stück, oder?
Ich muss hier gerade mal warten. Ja, ist halt so mitten in diesem prähistorischen. Achso, das kann sein, dass hier nur die. Ah, nee,
die haben nur Fotos.
Ja, ja. Klar, ja. Okay. Naja. Die Verstörung.
Ja, genau. Und ich meine, die sozusagen der Effekt oder das, was mir daran Spaß macht, oder auch die im Prinzip die Idee ist, dass du läufst halt durch die Stadt und siehst dann dieses Ding oder vielleicht auch irgendwas aus dem Computerspiel und es ist so, hey, warte mal, das kenne ich doch total gut, aber das gehört überhaupt nicht hierhin.
Ja.
Und das ist sozusagen dieser Bruch. Wir überbrücken natürlich selber die ganze Zeit dieses, ich kann jetzt, hier kann ich noch, weiß ich nicht, E-Mail chatten, twittern, drehe mich um, rede mit jemandem, dann poste ich was auf eine Webseite und dann gehe ich mir eine Zeitung kaufen oder so. Das geht alles Hand in Hand, da denkt man nicht mehr drüber nach. Aber die Sachen, wir haben trotzdem eine ziemlich dezidierte, unterschiedliche Erwartungshaltung, wo was normalerweise passiert, ja. Und dann, das Ding gehört natürlich eigentlich nicht in den öffentlichen Raum.
Also was ich so krass daran finde, Entschuldigung, ist, also das Ding hat ja eine unglaubliche Präsenz, ne? Also wenn man da so direkt davor steht, ich schaue mir gerade auch nochmal so diese Fotos an. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt live noch gar nicht gesehen, aber das ist ja offensichtlich, das Ding ist einfach riesig und irgendwie, das ist immer so ein Witz aus so Werbung, Science-Fiction-Film, wie sich auf einmal so die Virtualität so in die Realität einblendet. Was weiß ich, so der Terminator wird auf einmal reingebeamt da mit seiner Sturmkugel oder andere Dinge morphen auf einmal so um einen rum. Aber man ist ja eigentlich relativ sicher, dass das so im normalen Leben so nicht passiert.
Genau, ne? Genau.
Und dann passiert es dann aber doch, zumindest in so einem kleinen Ding. Ich meine, Blinking Lights war auch so ein bisschen so ähnlich, weil die Leute ja nicht erwarten, dass so ein Haus einer auf einmal so anblinkt. Ne? Geschweige denn irgendwie so interaktiv dann auch noch so reagiert. Das hatte schon merkwürdige Folgen, hatte ich mal so den Eindruck. Also die Leute sind irgendwie, waren da irgendwie auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise berührt oder verstört.
Ja, weil das eben, genau, weil es die Erwartungshaltung der Erwartungshaltung nicht entspricht und so wie ich das vorhin sagte, der Bürgermeister, die wollen es, also das war meine Vermutung, wollen es nicht haben, weil es dann so Google präsent aussieht, aber es symbolisiert eben sehr stark die Größe, die das sozusagen hat, also da kann man jetzt wieder anfangen, über Google zu diskutieren, aber einfach nur, oder was auch immer das dann ist, ja, das ist ja sozusagen auch ersetzbar oder austauschbar mit irgendwas anderem, die Wichtigkeit, die das erlangt hat und wie wir sozusagen darüber selber Realität bauen.
Aber ich meine, Google scheint es ja schon so ein bisschen angetan zu haben, ne? Das ist ja so ein wiederkehrendes Ding, so.
Ja, auf jeden Fall, ja. Da gibt es ein paar Projekte dazu. Ich weiß gar nicht genau, warum. Also, naja, schon, weil es präsent ist, jetzt nicht so, ich will jetzt unbedingt mit Google arbeiten machen. Ich glaube schon.
Ja, ich denke, Google hat halt schon so, sagen wir mal, auch die prägenden Dienste der Frühzeit dieses Wandels des 21. Jahrhunderts gebracht.
Auf jeden Fall.
Also, die Suche an sich ist ja schon sehr stark, ne? Googeln,
ja,
das ist ja in der Sprache drin und gerade Google Maps, denke ich mal, und Street View war ja dann eigentlich nur der nächste Schritt.
Ja.
Da hast du ja dann im Prinzip gleich zwei interessante
Begegnungen, die sind auch so entstanden. Also einmal gibt's, das haben wir 2010 bei der Transmediale mit FatLab gemacht, dieses Google Street View Auto, das Fake Google Street View Auto. Das war im Prinzip ja noch, bevor es sozusagen richtig losbrannte in Deutschland.
Ja.
Da gab es schon so die ersten Stimmen.
Ich habe so der hitzigen Debatte quasi schon vorweggegriffen.
Aber danach ist ja dann noch ist ja reine Wahnsinn losgebrochen.
Also ihr habt ein Google, also ihr habt so ein, was ist das hier, so ein Ford Fiesta oder was
ist das? Ja, das ist so ein Ford-Modell, ich habe schon wieder vergessen.
Und solche Autos wurden auch von Google verwendet.
Ja, genau. Die beiden Bilder, die du da hast, das ist einmal oben das Original.
Achso, das ist das Original.
Das 2009 durch die Gegend gefahren ist. Und darunter, das haben wir gebaut. Und ich habe einfach den Mietwagen, haben wir bei Europcar oder ich weiß nicht wo geholt. Und
dann habt ihr da so eine Attrappe oben drauf gebaut.
Kamera-Attrappe und Google-Schild an die Seite geklebt, an die Tür. Und da war kein Kabel dran und nichts. Das war alles Plastik und Pappe. Und wenn man sich das angeguckt hat, hat man das auch gesehen. Aber es guckt halt keiner genau hin, weil alle wissen, das ist das Google-Auto. Und die stehen neben dir am Fenster und reden mit dir und glauben es halt. Und
was habt ihr dann gemacht?
Wir sind halt durch die Stadt gefahren, einen Tag lang, und haben im Prinzip Unfug mit dem Auto angestellt. Also es war auch so ein bisschen so eine Gratwanderung. Jetzt lass uns nicht Werbung machen für Google. Weil es war, also diese ganze Aktion war auch Teil, das FatLab hat sich da getroffen und bei der Transmediale, wir haben dann Honorable Mention gewonnen, tralala, und haben die Fuck Google Week sozusagen veranstaltet, eine Themenwoche, wo es allerlei so Browser-Add-ons und verschiedene kleine Programmchen und Spielchen zu Google sozusagen gab. Diese ganze Diskussion. Ich meine, es war, man kann sozusagen so eine Fuck Week zu allem machen, auch zu Facebook oder zu Apple oder ne, weil es immer überall sozusagen Themen gibt, die gerne beleuchtet werden wollen. Und hier war das Google-Auto sozusagen ein Teil von dieser ganzen Woche und wir sind damit rumgefahren und da gibt es ein schönes Video, wo dann halt der Google-Autofahrer, also der Fahrer vom Google-Auto trinkt aus der Whiskyflasche oder der Beifahrer, irgendwie, ich glaube, der James steigt aus und pinkelt beim Adlon irgendwo an einen Baum oder macht so. Wir haben sozusagen so gestellte Szenen, halbgestellte Szenen, so ein Unfall mit einem Fahrradfahrer oder auf dem Cottbusser, am Cottbusser Damm, direkt am Kotti auf dem Kreisel bleibt das Auto stehen und es gibt eine technische Panne und so und der Fahrer steigt aus und telefoniert. Und also es gibt so lauter so eine Aneinanderreihung von so kleinen Vorkommnissen und
Und haben die Leute dann irgendwie reagiert?
Ja, und das war, also das ist schon extrem gewesen, weil das, also ich habe vorher noch mit Freunden diskutiert und so, ach, das kennt doch keiner, das Auto und so, und dann kannten es dann doch schon ziemlich viele und damit durchs Winken natürlich immer alle. Ja. Also ich bin das gefahren den ganzen Tag auch, das war wirklich eine, das war fast unheimlich, weil auch du kannst irgendwie mit 20 fahren durch die Stadt und hinter dir, weiß ich nicht, 5 Taxis haben, aber keiner hupt, ja. Weil
du bist das Google-Auto.
Du bist das Google-Auto, so, ja. In Kreuzberg sind wir so ganz langsam gefahren an die Oranienstraße, Oranienburger, nee, Oranienstraße. Und da gibt es in dem Video auch so ein paar Jungs, die Hosen runterlassen und so. Und das, was dann nicht wir waren sozusagen. Aber gab es auch den Finger und alles. Und dann haben wir immer so halb gespielt mit... Also das FatLab-Auto hat nämlich das Google-Auto verfolgt. Es gab einen so einen Tweet an dem Tag, wo wir dann sozusagen behauptet haben, wir haben das getaggt mit einem GPS-Gerät und verfolgen das jetzt in der Stadt und so. Und dann ist in diesem Video auch eben immer das sozusagen der rote Golf, der das verfolgt und de facto auch angreift, also am Ende dann den Google-Fahrer sozusagen aus dem Auto zerrt und das Google-Auto entführt und so. Und da, wo dann auch wieder jemand eingreift von der Straße tatsächlich und so. Das war schon erstaunlich. Und ja, war sehr spaßig. Also am Ende, es musste natürlich auch noch passieren, fährt dann so eine Einfahrt und das kracht oben die Kamera runter natürlich, weil die Einfahrt nicht hoch genug ist und so. Also so ein bisschen...
Hat das jemand gesehen?
Dumm spielen, ja, nee, vor Ort, das war irgendwie dann schon am Abend und so, das haben nicht viele da gesehen. Aber einfach diese Tatsache, dass alle das glauben und auch sofort man also Gespräche am Fenster hat. Ach genau, ein schönes Ding, auch der Google Street View Fahrer fragt nach dem Weg, ja, mit einer Karte in der Hand. Und so. Ich habe mich da gestellt, irgendwo auf Wilhelmstraße und dachte, wie komme ich nach München, wie komme ich denn nach München? Und es ging natürlich darum, das so ja möglichst so aussehen zu lassen, dass es nicht halt ja am Ende für Google toll aussieht. Vor der chinesischen Botschaft haben wir uns eine Weile hingestellt, da war gerade diese Diskussion total im Gange mit China so. Da haben ein paar schöne Fotografien abgegriffen.
Aber die haben sich da nicht zu irgendeiner Reaktion.
Die haben sich nicht gemeldet. Es gab also, naja, so ein bisschen die Side-Story war, dass die Transmediale auch mit gesponsert war von Google, weil die da ein, zwei Arbeiten hatten, die auch sozusagen von Google, wo Leute mitgeholfen haben, was zu programmieren und die PR-Abteilung hatte irgendwie ein Problem mit dem Namen, mit dem Titel der Arbeit und also mit diesem ganzen Fuck Google und haben aber nicht interveniert, weil sie auch sämtlichen Katalogtext durchgelesen, den wir geschrieben haben und das ist natürlich, also es ist immer so provokant, aber dann steht ja noch sozusagen diese ganze Debatte dahinter und und die sind natürlich auch nicht doof, weil in dem Moment, wo sie intervenieren würden, dann würde das Ding ja noch viel mehr abgehen. Also insofern machen sie es natürlich. Machen sie es nicht. Und es war nur spannend im Nachhinein. Es gibt so ein schönes Foto auf der CeBIT-Messe. Da haben sie ja noch versucht, dann dick Werbung zu machen für Street View. Und dann hatten sie so Künstler aus Miami da, die dann irgendwie die Google-Autos so besprüht haben, ganz bunt und so. Wo man echt nachher dachte, wieder so, ja, das sieht eigentlich fast nach FatLab aus, so ungefähr. Also es war ganz, witzig, was da also auf eine Art an Reaktion dann noch gekommen ist, aber konkret direkt dann auch nicht. Also.
Ja, du hast dann auch noch so eine ganz persönliche Begegnung.
Ja, genau. Und die persönliche Begegnung, das ist das Witzige eigentlich, das war dann das Jahr davor, als das echte Google-Auto noch rumgefahren ist in Berlin. Ich sitze morgens immer gerne im Café Mörder an der Borsigstraße und da fuhr der mal lang im Oktober 2009. Und ich bin halt auch rausgesprungen, es war irgendwie klar, ah hier, das ist er. Und jetzt so, da musst du natürlich mit drauf und bin irgendwie die ganze Straße diesem Auto hinterher gerannt. Auch sozusagen mit dieser Fragestellung, ja, bleibt man drauf? Die nehmen ja auch immer gerne Sachen raus, ja. Also alles, was so zu, ne, wenn irgendwo einer, weiß ich nicht, die schlimmen Sachen passieren, USA, also das haben sie auch dann immer, das löschen sie ja immer gerne. Ich bin jetzt auf, weiß nicht, 8, 9, 10 so Frames drauf, wie ich hinter diesem Auto herlaufe und als wir in Deutschland dann die Veröffentlichung hatten letzten Jahres im Herbst, dann stand auch im Tagesspiegel vorne, ja, wütender Mann läuft dem Auto hinterher. Wenn man sich das anguckt, ich tanze eigentlich eher hinter dem Auto oder man läuft erstmal so 20 Metern, reißt die Arme hoch dabei, weil ich will sozusagen irgendwann, ne, wann, ich weiß ja nicht, wann das Foto macht, aber man muss sozusagen in verschiedenen Posen drauf kommen. Und das gibt es dann sozusagen als eine, ich nenne das jetzt eine Selbstporträtreihe, die ich dann auch wieder in dem Café ausgestellt habe, wo ich sozusagen gesessen habe, als das Auto vorbeifuhr. Das haben immer alle nicht geglaubt, so ungefähr, das ist doch Photoshop und so. Und Ja. Genau, wie wir die Welt sozusagen wahrnehmen, beziehungsweise die Arbeit heißt ja auch 15 Seconds of Fame. Also die, ja, man ist dann berühmt, ja.
So, ein anderes Opfer von dir ist World of Warcraft. Spielst du das eigentlich?
Hast du damit nee, wirklich? Ich habe das nie wirklich gespielt. Also es gab, ich habe ein paar Arbeiten auch, das letzte Spiel, was ich wirklich richtig gespielt habe, und das war auch schon lange her, das war eigentlich Counter-Strike und Half-Life und so ein Kram. Das ist aber eben ja auch schon eben die 10 Jahre her mindestens. Aber ich habe mich, also ja, ich bin natürlich auch irgendwie mit Computern aufgewachsen und Games und habe mir das immer viel und lange noch angeguckt, alles, auch wenn ich selber nicht mehr gespielt habe. WoW ist ja klar, das war ja so ein Ding, da entweder man macht das sozusagen volle Kante oder man lässt da lieber die Finger von, so ungefähr. Aber die Arbeit ist im Prinzip ja auch in der, weiß nicht, 2003, 4, 5 oder wann das sind schon, was steht da für ein Datum?
Ich 2006 bis 2009, aber ich...
Ja, genau, weil das immer wieder sozusagen aufgeführt wurde. Aber ich habe es mir, da oben ist dieser Screenshot von der Gruppe, die da vor irgendeinem Monster steht, was sie sozusagen gerade gekillt haben. Und dazu erzähle ich immer gerne, also auch vor allen Dingen dieser ganzen Gruppe, die diese Spiele gar nicht kennen und die MMOs nicht kennen und wie viel Zeit da die Leute sich um die Ohren schlagen und auch sich gut kennenlernen und dass das Ganze sozusagen sozial so eine Wichtigkeit auch erlangt für die Person, die das spielen und eben auch wieder diese, also einen großen, sehr großen Teil deiner Realität einnehmen kann, sozusagen, wenn du dich da viel rumtreibst und die machen dann ein Erinnerungsfoto, weil sie gerade den Endgegner da in dem Quest irgendwie gekillt haben. Und das ist so ein Erinnerungsfoto, wie wenn wir so eine Reise machen oder so.
Ja.
Weil es einfach ein wichtiger Moment ist. So. Weil es einfach.
Der Drache wird dann zum Eiffelturm.
Ja, genau. Und da sozusagen drüber nachzudenken, über dieses, was machen wir hier und da und wie ähnlich ist das eigentlich und ne, was bedeutet. Weil wenn man das die Sachen nicht kennt, dann, ach ja, das ist so ein buntes Spiel, das sieht so kindermäßig aus und so, dann die einen nehmen es halt immer nicht ernst und für die anderen ist es halt total ernst oder wichtig. Und da geht es dann um das ist aber eigentlich dann auch wieder was an jedem 3D-Spiel eigentlich fast vorkommt. So eher so eine Interface-Geschichte wie dieser Map-Marker auch, dass dann über dem Avatar, über dem Spielerkopf dann der Name schwebt. Und wenn man das spielt, dann guckt man das ja auch. Das ist ja fast auch, glaube ich, programmiertechnisch ein 2D-Objekt. Das ist ja nicht mal 3D sozusagen.
Ja.
Und da dann diese in der Arbeit, also das ist immer ein Workshop, mache ich mit einer Gruppe, wo dann bauen wir unsere echten Namen aus Pappe und werden die auf so einem Plastikstreifen aufgeklebt, der dann auch, weiß ich mal, so richtig groß ist, also 1 Meter breit oder 1,50. Und an so einer Angel laufen wir dann unsere Namen in der Stadt im öffentlichen Raum so wie, als wenn wir in einem Computerspiel wären oder nehmen im Prinzip dieses, ja.
Auch so mit dem Originalfont.
Mit dem Originalfont und der Farbe aus WoW jetzt. Genau, das hat hier auch so wie bei diesen Google-Projekten einen Google-Bezug, jetzt einen World of Warcraft-Bezug, aber also jedes andere Spiel, was man aufmacht, da sieht es dann ähnlich aus. Ja. Also insofern ist das dann wieder übertragbar auf andere Spiele auch, aber in dem Fall WoW ja, bezogen. Und dann immer diese Frage, ja, leben wir, ist das auch ein MMO? Ja, die Welt ist ja eigentlich auch, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr massiv, viel Multi.
Ich habe also, es gibt genau dieses Ganze, wenn man sich sozusagen viel da so rumtreibt oder auch, ich weiß noch von Leuten, die Sims gespielt haben, früher viel, wo dann immer, ah ja, mein Zufriedenbalken ist gerade auf 3/4. Also wenn man dann sozusagen diese Dinge so annimmt, die man, oder wenn man viel Counter-Strike gespielt hat, dann kommt man nach Hause und springt um die Ecke, weil da ist doch jetzt gleich einer. Also man so, ja, so stark noch unter Schock steht. Und dann kommt aber natürlich, wenn man diese Aktion in der Stadt macht und mit seinen eigenen Namen rumläuft, noch diese ganze Privacy-Debatte dazu, die ich dann interessant finde, weil sich ja in den letzten, vor allen Dingen im letzten Jahrzehnt, sich so viel getan hat. Also meinen Klarnamen habe ich ja vor 10 Jahren nicht irgendwo im Internet gelassen. Heute, wenn man mit seinem Klarnamen nicht zu finden ist, dann ist es ja eher suspekt. Und wie, du bist nicht auf Facebook? So komisch. Ja, wie wäre das denn, wenn wir mit unserem Namen in der Stadt rumlaufen, ja? Also, ich habe jetzt gerade wieder in New York gesehen, da ist ja das ja mal alles noch sozusagen eine Stufe weiter mit diesen, vor allen Dingen da mit so Dating-Diensten über, alles location-based und dass du dann genau gucken kannst, wer alles den und den Dating-Dienst benutzt, der in derselben Bar ist und so. Das sind ja diese Ideen, die gibt's ja schon so lange. Ich habe mir das auch immer angeguckt. Und das kommt immer mehr. Und im Endeffekt kommt so ein bisschen drauf an. In manchen Ländern, in den USA, sagst du ja ziemlich schnell deinen Namen. Hier, ja, man kann sich schon irgendwie sozusagen noch sozusagen real kennenlernen und auch nach einem Namen fragen. Auf einer Konferenz laufen wir mit diesen Namentext rum. Mhm. Diese richtigen Web 2.0 Konferenz, ich glaube, das war damals die Reboot, wo ich das gecheckt habe, die hatten so riesige Namentext, wo schon klar war, du kannst also noch aus 5 Meter Entfernung den Namen lesen und musst nicht dich so vorbeugen.
Das ist dann schon fast wie bei deiner Installation
gewesen. Ja, also, ne? Ja, es geht da sozusagen in diese Richtung und dass halt natürlich Privatsphäre sich ganz stark wandelt und geändert hat online, aber sozusagen, was ich auf der Straße mache, das ist ja eine ganz alte Regel, ja, wie ich jetzt, also
ja.
Man stellt sich halt nicht an die Ecke und zieht sich nackt aus, so das machst du eigentlich nicht so. Und das sind ja Konventionen, die sind ja gewachsen über Jahrhunderte und da ändert sich auch nicht so schnell was dran, oder, aber ja, kommt jetzt sozusagen, ist die Frage halt, ne? Kann ich noch an der Bar irgendwie jemand ansprechen? Oder kann ich das eigentlich nur noch mit dem Dating-Dienst sozusagen, wenn ich vorher das Profil gecheckt habe? Da haben wir ja letztens uns noch drüber lustig gemacht. Aber genau, bei solchen Arbeiten ist diese ganze Frage auch da noch so, liegt da noch mit drin.
Ja, das könnte, ich meine, das ist durchaus vorstellbar. Das gibt ja auch schon immer wieder spielerischen Digital-Visitenkarten, genau. Projekte mit RFID, ja, etc. Ja. Ja, man stellt sich jetzt vor, man hat halt im Konferenz-Badge nicht nur so seinen Namen draufgeschrieben, sondern ist quasi auch sofort peer-to-peer-mäßig scannbar und erfassbar. Da hast du auch gleich wieder so diese Post-Privacy-Diskussion, die ja derzeit akut grassiert, nicht? So mit so, oh Gott, wie kannst du nur auf der einen Seite und jetzt kannst du getrackt werden und wenn man das alles kombiniert und dann weiß man gleich, mit wem du dich unterhältst und so und die andere Seite so, ja, ist doch super, oder?
Klar, die so, finden es gut.
Wo sich das irgendwie so ein bisschen aufspaltet und wo man auch nicht so richtig sagen kann, was... wohin die Reise geht, ja, oder ob das eine oder das andere sich da jetzt durchsetzt oder koexistieren wird oder wie auch immer.
Und hier, und also das ist eben sozusagen das, was ich dann daran mag, auch dass es sichtbar wird dadurch, ja. Also die nächste Stufe von dieser über dem Kopf schweben, sozusagen einmal waren es hier die Namen und dann gibt es diese Chat-Geschichte mit den Sprechblasen.
Damit warst du ja auch auf dem
Kongress. Genau, damit war ich ja auch im Kongress und auf vielen Veranstaltungen, wo man sozusagen im Prinzip als Benutzer hast du ein Keyboard oder das Keyboard umgehängt und kannst da reintippen und über dir schwebt so eine Sprechblase, die dann auch jemand trägt, dann hast du ein kleiner Projektor hinten dran und dann wird das direkt sozusagen angezeigt, was du geschrieben hast und auch, ja, wieder dieser Unterschied, also ich kann mich irgendwo in einem IRC-Chat sozusagen einklinken und bin einer von vielen und mehr oder weniger anonym und dann reden die Leute sozusagen auch dementsprechend, ja, und wenn ich aber dann da stehe und alle sehen, dass ich das jetzt gerade sage, tatsächlich, und auch, dann ist Schrift ja auch wieder, oder dann das geschriebene Wort, ja, dafür ist man ja nochmal anders haftbar als in einem Gespräch, was man so vielleicht mithört im Café, aber wenn, ja, wie wäre das, wenn wir alle so Sprechblasen haben, beziehungsweise sind ja, weiß ich nicht, hier unsere Logs auf diesen mobilen Geräten sind ja sozusagen schon unsere Sprechblasen. Man kann das eben alles immer nicht sehen, so.
Ja.
Gerade gestern diese Breitbandsendung gehört, die letzte von gestern, wo auch die Junior-Professorin aus Hamburg eben genau dieses, die Wahrnehmung darüber, wie ich sozusagen, wie die Leute auf Facebook und diesen Social Networks kommunizieren, ist eine sehr private Wahrnehmung, weil man sitzt eben alleine zu Hause am Rechner und ich chatte jetzt, ich rede zu meinen Freunden oder so und das ist so, das fühlt sich so heimlich an sozusagen, heimisch, keine Ahnung, also recht privat.
Ja, sicher.
Und, genau, dass man irgendwie so dieses Unter-sich-Gefühl ist viel stärker, ja, und im Endeffekt wissen wir alle, dass das natürlich das absolute Gegenteil ist, sozusagen. Was
ja, sie baden gerade ihre Hände da drin, sage ich nur, ne?
Ja.
Also,
ja,
führen hier so ein ganz intimes Gespräch, aber irgendwie so bin ich alleine.
Ja, gut, hier hat man, weiß man schon auch.
Was, hier ist es anders?
Naja, ich weiß gar nicht, man ist natürlich nicht live oder so, aber man weiß dann schon, dass das noch einige Leute hören werden, ja. Keine Ahnung, das ist
aber
dann...
Aber beim Chat nicht so, ne? Obwohl es alles viel einfacher speicherbar ist. Second Life ist hier auch so ein Bild bei deinem, bei der Doku von deinem Chat.
Ja, genau. Projekt. In Second Life habe ich auch ein paar Arbeiten, also oder über mit Second Life gemacht, damals 2007, als das irgendwie so sehr präsent war.
Hypte.
Das war auch, ja, es lässt sich auch so gut erklären. Das war natürlich so ein schöner Presseliebling. Ja, genau, es ist diese Chat-Geschichte, die, da gibt es so ein Beispielbild auch von Second Life, aber auch von World of Warcraft, weil das im Prinzip der Chat, ich finde es auch spannend, einfach chatten ist ja was ja auch nicht verschwunden ist, obwohl wir alle Voice-over-IP können heute und alles mögliche andere. Aber dieses ganze Echtzeit-Text-Kommunizieren ist einfach so eine Zwischenkommunikationsform, die sehr, ja, eine sehr eigene ja, Wertigkeit hat, mit, also ein enger Kanal, über den man nicht so viel sagen kann, schnell, aber dann oft sagen die Leute dann gewichtige Sachen so. Wenn man dann miteinander redet, dann ist plötzlich, also es ist ganz anders. Ja, ich meine, ihr kennt das alle. Also das, ich finde es sehr spannend, wie sich das sozusagen etabliert als so ein eigener Kommunikationskanal. Und in diesen 3D-Spielen ist dann der Chat eben wieder, wo es ja eben auch heute Voice-over-IP schon längst gibt überall. Aber gerade bei diesen Spielen, viele Spieler oder eine bestimmte Gruppe immer sagt, ich will eigentlich chatten, weil dann man sozusagen dieses ganze, das Game dann nicht durch die Stimme gebrochen wird. Ja, also dieser virtuelle Raum und die Fantasie, die da drum sozusagen entsteht. Wenn du dann sozusagen die quäkigen Stimmen da über den Kanal hörst dazu von irgendwie irgendeinem, weiß nicht, tollen Elf oder was auch immer, Ork, das dann der 12-Jährige ist aus USA, dann geht sozusagen, ja, kann das sein, dass einem da die Fantasie sozusagen da einen verlässt. Aber und nichtsdestotrotz, bei irgendwelchen strategischen Sachen wird natürlich gechattet, also Voice-over-IP benutzt, weil das natürlich echtzeitmäßig viel praktischer ist. Und die Sprechblase kennen wir natürlich wieder vom Comic und insofern hat sich da in den 3D-Spielen schwebt dann eben das Gechattete über dem Kopf der Person und ist aber auch sozusagen aus mehreren Spielen oder verschiedensten Arten von Spielen eigentlich auch übertragbar. Und Second Life ließ sich einfach so wahnsinnig gut erklären, weil das immer, das ist genau wie mit dieser Google-Geschichte, das Auto, was durchs Land fährt und jedes Haus und jeden Garten fotografiert, das verstehen alle, ja. Was so ein Cookie ist und was wie Daten erhoben werden oder so, ach, das ist, da haben die Journalisten gar keine Lust, das zu erklären, weil das so dröge und trocken ist und so. Und Second Life ist dann halt diese Welt gewesen, wo dann die Welt wird nochmal gebaut, beziehungsweise kann man sich da alles machen und bauen, was man will. Und es gibt diese schönen Bilder von den Menschen, die da rumlaufen. Das lässt sich auch super kommunizieren, im Gegensatz zu, wie damals es anfing mit Twitter. Was ist Twitter, ja? Das war ja immer so.
Das hat sich ja nicht groß geändert. Hast du denn Zeit verbracht mit Second Life?
Ich habe da auch Zeit verbracht, ja.
Und was ist so dein, was denkst du darüber? Ich meine, das ist ja im Prinzip.
Es läuft ja auch immer noch.
Es läuft immer noch. Es ist ja auch so der Ort, wo so, ja, das Reale und das Virtuelle extrem nah zusammenkommt.
Ja, das Problem ist, glaube ich, der Punkt, also einmal, es bleibt schon immer, ich glaube, der Punkt auch, warum es nicht wirklich am Ende funktioniert oder nicht auf die Art und Weise. Also grundsätzlich glaube ich eben eher, dass das Digitale kommt zu uns. Also so diese Augmented-Geschichte, genauso wie bei mir vorm Tisch jetzt ein Smartphone liegt, eine Wii-Fernbedienung und so ein Tab, dein Tablet hier, dass man sozusagen dieses Erweiterung der Körpergeschichte hat, anstatt, das ist ja die ganz klassische Vorstellung von Virtualität, da ist dieser Cyberraum so, da kann ich mich mit meinem Avatar durchbewegen. Hey, und ich kann sogar fliegen. Und eigentlich wabere ich nur noch in so einem Becken rum und mein, ne, also so Matrix-mäßig bin angeschlossen. Und das so wird das eben nicht kommen oder vielleicht nicht so schnell, ja. Also geht eher darum, dass wir sozusagen das, ja, Augmented ist ja auch immer so ein Zauberwort, aber es passiert eher auf der Ebene, wie es sozusagen im realen Raum den Einzug erhält durch verschiedenste Arten und Weisen von Tools. Und Second Life war so sehr die Bühne, also die Leute sind halt da reingegangen und um eben nicht sie selbst zu sein, wie auf Facebook, was ja eigentlich sozusagen ja viel erfolgreicher als alles andere ist, weil da geht es sozusagen um die Realität ganz, ganz hautnah.
Ja.
und der und Second Life einfach die Bühne und das Theater spielen und das verkleiden und dann auch da seine Träume und Fantasien ausleben und dieses Ganze halt so. Also das ist eher so ein, ich fand es immer, hab's immer irgendwo gesagt, ein schöner Spiegel für die Gesellschaft, weil die Leute dann da die Sachen gemacht haben, die sie ja also gerne machen wollen würden, beziehungsweise schön aussehen, ein Haus bauen, ein dickes Auto haben. So, ja, die einfachen Sachen. Party machen und die ganze Zeit tanzen. Die spannenden Ecken fand ich eigentlich in Second Life so diese, es gab diese Sandboxen, wo jeder einfach bauen konnte und machen konnte, was er wollte. Und das waren eigentlich so sehr surreale Ecken, wo dann absurdes Zeug passiert ist, was viel interessanter war als eine Wohnsiedlung oder so.
Ja.
Aber ja, da hat das, ich habe verschiedene Spiele und verschiedene sozusagen Welten beleuchtet. Ich fand es damals schon interessant, weil es eben in dem Sinne kein Spiel war. Also im Endeffekt ist das irgendwie auch eine Art Spiel, aber da haben sich auch viele drüber gestritten. Aber weil es nochmal einen anderen, sozusagen einen anderen Freiheitsgrad hatte. Also. Und genau, aber eigentlich ist es auch ein bisschen wie so eine Phase, also diese verschiedenen Objekten aus Games, also aus Counter-Strike gibt es ja diese Kisten oder eine Brille mit der AK im Anschlag und verschiedene Sachen. Da, das mache ich jetzt auch noch teilweise, aber anders eigentlich. Ich habe mich dann, ja, wie du schon, also um so eher so Websachen gekümmert auch oder Google-Kram, also eher so ein anderes Feld. Und bei den Game-Sachen, das haben wir vorhin auch schon gesagt, es gibt wie so eine ganze Welle, also man findet auf YouTube tonnenweise Videos, wo Leute Super Mario nachspielen auf ihrem Campus an der Uni mit Kistchen in der Hand und also dieser, das war wie so eine kulturelle Welle auch, weil ich glaube, so hat es bei mir selber auch angefangen, dieses ganze oh, guck mal, also einmal hat es damit angefangen, man macht 1000 Projekte, macht Sachen, irgendwas in 3D und dann stellst du fest nach 3 Jahren, ah, CD-ROM geht nicht mehr, ist eigentlich weg, das Projekt jetzt sozusagen. Hast du irgendwie so und so viel, also dieses ganze Datenverlust, Laptop geklaut und sowieso, wo man feststellt, hey, ich verbringe so viel Zeit und wo ist es eigentlich und jetzt ist es weg und das ist ja so ephemer und virtuell beziehungsweise flüchtig. Und gleichzeitig dann ich will es auch wieder anfassen können und warum
back to the roots.
Genau, warum hat das nicht sozusagen einen realen Bezug irgendwie hier zu dem Leben auf der Straße und so ist das im Prinzip entstanden aus diesem Gefühl heraus und das hat glaube ich auch ziemlich viele, das ist wie so ein kulturelles Ding, wo dann die Gamer haben viel so Zeug gemacht, es gibt irgendwie gerade, ich weiß nicht, bei Counter-Strike habe ich mir früher immer so Sachen angeguckt, wo dann die Levels nachgebaut haben in Sand am Strand, irgendwie so am Baggersee. Weil sie den Level einfach auswendig können, weil du den auswendig können musst.
Um Counter-Strike-Level?
Ja.
Als Sandburgen?
Ja. Weil das halt, ich finde es total spannend, ne? Also da bin ich gerade auch nochmal dran, dieses Ganze wie Architektur
und so. Wie groß sind denn diese Level so?
Ja, in Counter-Strike waren die ja eigentlich recht klein, weil es
immer so Compounds so mit oben und unten.
Ja, genau, so ein bisschen recht überschaubar. Also jetzt im Vergleich mit irgendeinem so MMO, wo es irgendwie massig Landschaft gibt und so, weil ja, es war sozusagen begrenzt und dann diese Truppen, die aufeinandertreffen.
Das kriegt man noch gebaut bis zur nächsten Flut.
Ja, genau. Und dass du, wie sehr das eigentlich so ein weiß ich, bei Filmen oder bei Büchern kann man über Szenen reden oder über Atmosphären oder wir können uns über Blade Runner unterhalten und sowieso. Und bei so Spielen, wenn du das mal gespielt hast und ob das nun nämlich auch die ganz frühen, diese Doom und Duke Nukem, was man früher so gespielt hat, wenn du dich da ransetzt jetzt, die Leute kennen das. Du hast das, also weil wir wachsen natürlich, das ist ja Teil unserer evolutionären Fähigkeit sozusagen, ne, den dreidimensionalen Raum irgendwie. Ich war mal hier bei dir im Studio schon mal, ich habe es auch so wiedergefunden, weil ich die Straße kenne und den Ort kenne und stand zwar ein Gerüst vor der Tür, bisschen irritiert, aber wir sind 3D sozusagen gebildet und insofern, wenn man dann in so einem Level über und über Stunden da drin verbracht hatte, musste ja jede Ecke und jeden Winkel kennen, um das Spiel spielen zu können, ja, auch um zu überleben und wie das sozusagen die Architektur selber so ein wichtiges Element wird irgendwie und ist sozusagen virtuell und künstlich, aber eigentlich vielleicht viel realer als, ich weiß nicht, so eine Stadt wie Dubai oder so, die ja auch sozusagen aus dem Boden gestampft wird und eigentlich
auch nur noch gerendert aussieht.
Ja, genau. Es gibt so ein schönes Haus am Potsdamer Platz, was eigentlich gar kein Haus ist, wo sie ja, das ist ja sozusagen eigentlich mehr oder weniger fertig gebaut jetzt, aber es gibt dieses eine Ding, wo man dann mal, also überall werden ja mal Folien aufgespannt, wo dann Werbung drauf geknallt, dahinter ist Baustelle.
Und Potemkinsche Dörfer.
Genau. Und da war immer so, ja, Baustelle. Ne? Ich irgendwann so checkst du, das ist Teil von diesem Leipziger Platz, von diesem Achteck, die Ecke zum Potsdamer Platz direkt.
Ja.
Wo man denkt, irgendwann gecheckt, da ist gar keine Baustelle hinter. Das ist einfach, das ist nur das Gerüst für diese Folie. Und dann ist da ein Haus drauf gerendert sozusagen, ja, wie die anderen Häuser am Potsdamer Platz auch aussehen, so schöne Lochfassade, Steinkrams. Und dann wird die Werbung sozusagen auf die Folie noch mit drauf genommen. Und die ist nicht mal da drauf, sondern die das ist sozusagen, das ist alles eine Folie. Aber die hat noch so ein Drop Shadow, als wenn sie da dran gehängt ist. Also, ja, ich mache dann immer Fotos von solchen Situationen und denke immer so, okay, warte mal so, wo bin ich jetzt? Ja.
Was ist jetzt hier eigentlich wahr?
Ne? Ja, das ist doch irgendwie eine Textur und das ist doch gerendert. Ja. Also so, und in diesem, das ist mal das Spannende, diese Momente, wo man irgendwie Apfel Z drücken will, weil man die U-Bahn-Station verpasst hat oder so. Also dieses so, warte mal, ach nee, geht nicht.
So, stimmt, dieser Mangel an Einfluss, den man irgendwie so hat,
genau,
auf so schwere Objekte.
Ja, wo man merkt so, oh nein, jetzt ist mir irgendwie, ich habe mal an einem Stein rumgekloppt, auch wenn er da ein Stück abbricht. Ja, das ist ab halt. Ja. Also so ganz fundamentale Sachen. Bei den auch spannend, bei diesen analogen Screens, dieses, also wir haben über Papierpixel geredet, aber Random Screen ist so ein Screen, der mit Teelichtern läuft und es sind so 5x5 Pixel und jedes Pixel ist im Prinzip, vorne blinkt es einfach random und hinten guckt man dann rein und sieht, dass jedes Pixel ist so eine Box mit dem Teelicht, wo sich so eine Dose drauf dreht und das Licht dann freigibt nach vorne durch ein Fenster und durch die aufsteigende Wärme dreht sich diese Dose und als ich das gebaut habe, da rumexperimentiert, mich auch kindisch gefreut und so und dann aber vergessen, irgendwie ein paar Kerzen auszumachen, bin nach Hause gegangen und das fast das ganze Atelier abgebrannt, weil dann hantierst du plötzlich mit Feuer, ja, also redet immer so über den digitalen Raum und so und dann kommt man zu den elementaren Dingen und dann,
oha,
da, das Ding ist dann abgebrannt, aber es war noch zum Glück jemand da im Nachbarraum, hat das dann irgendwie
gelöscht
mit einem Eimer Wasser, ja.
Oha.
Also, ja,
das enden können.
Genau, das sind diese Momente so, oh ja, das ist jetzt sozusagen wirklich, wirklich kalt, ja.
Was denkst du denn so? Ich meine, es gibt ja immer so diese Diskussion, ich habe es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, so, ne? Gerade mit den Spielen, aber auch Online-Sucht, was es sicherlich gibt. Ja, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Also es gibt zweifelsohne gibt es wie in allem einzelne, vielleicht auch schon mehrere, die wirklich so krankhaft sich in die Auseinandersetzung mit Dingen hineinfallen lassen. Und selbstverständlich gibt es das auch mit allem, was mit Computern spielen, im Besonderen, aber auch nicht nur, und Netz etc. zu tun hat. Aber ich denke, das ist halt eher so eine, da reden wir ja über spezielle Krankheitsbilder, die sich dann darin manifestieren, dass man eben das tut. Aber es kann, also ich empfinde das zumindest nicht so, dass es jetzt irgendwelche Qualitäten gibt online oder so, die jetzt noch mehr als Ursache dessen begründen können. Also es ist nicht so, ich habe nicht so den Eindruck, so dass das Netz tut sich auf, ja, und dann kommt da so ein Hai raus und reißt einem den Kopf ab, ja, weil das jetzt so besonders gefährlich ist, sondern es hat halt immer was mit einem selbst zu tun.
Ja.
Trotzdem, wie du schon ja jetzt viele Beispiele gegeben hast, diese permanente Auseinandersetzung mit Netzdingen, mit diesem irgendwie Undo machen können, dieses ganze, auch dieses permanente Erleben der Vernetzung und Kommunikation mit den anderen, das hat ja auch Wechselwirkungen, nicht? Weil wir gehen dann immer mit diesem Fragezeichen durch unseren realen Raum und versuchen das halt irgendwie zu adaptieren. Ne? Das hatte ich hier so, die Piratenpartei, ja, auch so beseelt mit diesem, aber das funktioniert doch da so toll, ja, das muss sich doch jetzt auch auf die Realität anwenden lassen.
Ja,
wir brauchen irgendwie Online-Meinungsbildung und all das. So, und jetzt ist unser Server mal ausgeschaltet gewesen. Wir waren gelähmt. Ja, wir konnten ja gar nicht mehr arbeiten. Auch eine interessante Darstellung so der Situation. So, ja, da geht dann mal der Strom aus und dann kann irgendwie eine Partei nicht mehr arbeiten. Trotzdem steckt da natürlich auch mehr jetzt drin, glaube ich, als nur als ein Wunsch, sondern ich denke, es ist bei vielen eben auch schon so eine tiefe Erkenntnis, dass da was drin steckt, dass da was gehen muss, auch wenn es auf viele, viele Widerstände und Zweifel stößt.
Ja, ich meine, das hat ja wahrscheinlich, also einmal ist da dieses grundsätzliche Ding, steckt natürlich immer drin, der Technologie-Glaube und auch gerade beim Internet und den Wurzeln des Internets, dieses, es macht alles besser, ja, also diese Grundidee jetzt, das macht die Welt demokratisch oder hilft ganz vielen Menschen und so.
Jeder ist ein Sender.
Laptop for Child Kram und diese ganzen, und dann, das sind natürlich, wie man jetzt sozusagen gesehen hat an irgendwie, weiß nicht, arabischen Revolutionen und den Kram, hat das natürlich Auswirkungen, auf jeden Fall, aber es funktioniert nicht von alleine, ja, es macht es nicht per se sozusagen, die Gesellschaft profitiert nicht einfach nur davon, weil das jetzt da ist, sondern es geht natürlich immer um den Umgang damit oder wie man das benutzt und es gibt ja auch immer natürlich die wichtigen kritischen Gegenstimmen, dass ja, wir können jetzt alle sozusagen ganz, ganz toll, ganz schnell eine Demo organisieren, ad hoc oder so, aber die Gegenseite kann das natürlich auch alles noch viel besser überwachen. Und also diese ganze Diskussion, und es funktioniert nicht, es ist sehr hilfreich, aber es funktioniert nicht von alleine. Und ich finde auch schon dieses Ganze, dieser Technologie, glaube, also per se ist ja, wenn irgendwo was Neues erfunden wird, dann in der Wissenschaft wird ja oft auch so gearbeitet, dass sie dann irgendwie wieder irgendwelche Mikromaterialien untersuchen, aber eigentlich noch nicht genau wissen, wofür das angewendet werden kann. Und dann, ne, wird dann sozusagen die in der Medienkunst auch oft gerne dann erstmal, ah, hier gibt's was Neues, lass mal da was damit machen.
Grundlagenforschung.
Ja, genau. Und dann, wofür können wir es benutzen? Ach, machen wir so ein Kunstwerk draus. Ja. Und ich finde das immer schade, oder man muss sich schon. Klar sollte man sich natürlich immer erst angucken, was man eigentlich will und dann wofür man es benutzt, also ob es jetzt oder wie man da hinkommt und bei diesen gesellschaftlichen Sachen oder auch jetzt mit der Abhängigkeit. Man sieht das immer, du hast ja auch Kinder, ich habe selber auch zwei Kinder und das ist, da sieht man es immer am besten auch, also klar, da kommt kein Hai raus aus dem Bildschirm, aber also sozusagen das, was mit Computerspielen anfängt, das oder überhaupt sozusagen dieser bunte Bildschirm, das kann ja auch schon Fernsehen sein bei Kleinen, das erregt einfach, also das zieht einfach Aufmerksamkeit auf sich extrem. So. Und später für uns, man ist da sozusagen schon medial geprägt und gereift und ich weiß nicht, ausgebildet. Aber bei mir ist das sozusagen meine eigene Diskussion immer mit gucke ich jetzt meine E-Mails nach oder nicht? Ja? Oder ach, wenn ich dann sozusagen diese Hassliebe, so, es könnte was Interessantes im E-Mail-Inbox sein. Es sind meistens da immer Sachen drin, die in Arbeit sozusagen weitergehen. Mhm. Sprich, man muss antworten oder irgendwas anderes machen. Beziehungsweise, ja, dann gucke ich heute mal nicht nach. Also ich weiß selber auch genauso sehr darum, wie schwer mir das fällt, sozusagen, das nicht zu tun. Und man dann auch immer weiß, ich habe das ganze Wochenende keine E-Mails nachgeguckt, irgendwie, das ist ja sozusagen voller Wahnsinn. Aber ja, dieses Spiel damit und auch die Medienkompetenz heißt das ja sozusagen. Also wie wir mit bestimmten Sachen sozusagen umgehen lernen oder auch dieses Ganze, wie viel man was tut und ab welchem Punkt es eigentlich keinen Sinn mehr macht. Also ich auch gerne viele dieser Arbeiten auch, wo ich dann versuche, irgendwelche digitalen Prozesse auf sowas Low-Tagiges runterzubrechen. Man kann sich noch sozusagen komplizierte Sachen ausdenken. Manchmal kannst du auch einen Stift und Zettel das aufschreiben und dem an die Wand hängen oder so. Oder sozusagen als Nachricht jemanden auf den Tisch legen oder ne. Also was, sozusagen, es gibt ja immer noch die ganz einfachen Dinge und die Kombination aus denen dann sozusagen man nimmt was sozusagen Altes oder was ganz fundamental Normales und kombiniert das mit irgendeiner neuen Technologie und so. Das finde ich dann immer eher spannend, das sozusagen zu minimalisieren und solche Sachen.
Ja, gerade so diese Kommunikation gibt ja so ein ganz aktuelles Ding. Ich muss zugeben, dass ich mich bisher nur am Rande ein bisschen damit beschäftigt habe, aber das scheint ja auch eingeschlagen zu haben wie eine Bombe. Diese Sache mit diesen USB-Sticks?
Ach so, ja. Die Dead Drops, ja. Genau, das.
Was ist das?
Das habe ich im Oktober in New York angefangen. Da hatte ich so eine Artist in Residence bei iBeam. Und ein Dead Drop ist, also klassischerweise ist das ja der tote Briefkasten, so aus dem Kalten Krieg. Also das sozusagen der Ort, an dem da eine Informant was hinterlässt und der andere dann später das abholt.
so ein Schlitz in der Mauer, wo man ja, so die Botschaft genau. reinsteckt.
Es gibt so richtig, also wenn du auf Wikipedia guckst, gibt es so Stäbe, die man in den Boden drückt oder so. Mhm. Und dann gibt es immer noch ein Signal, was irgendwo gesetzt wird auch, dass sozusagen klar ist, der Drop ist sozusagen gesetzt, also man kann sich was abholen gehen.
Flagge hoch.
Genau. Und die Dead Drops, die ich sozusagen da initiiert habe, angefangen habe, das sind eben USB-Sticks, die in der Stadt sozusagen verteilt werden, beziehungsweise jeder kann einen eigenen Dead Drop machen. Ich habe dann in New York mal mit 5 angefangen. Und die der
USB, das heißt, USB-Sticks
werden eingemauert in die Wand
eingemauert.
Ja, sodass nur noch der Stecker rausguckt und man kann eben mit seinem Laptop sozusagen sich an dem Haus oder der Wand dann anschließen und was da lassen oder was mitnehmen. Und das Ganze ist ein offline anonymes File-Sharing, Peer-to-Peer-Netzwerk. So, die ersten schlauen, wahrscheinlich auch die ersten schlauen Hörer hier, also damals den Kommentar, das ist nicht Peer-to-Peer und das ist auch kein Netzwerk, weil das ist nicht vernetzt und so. Ja, genau. Aber es geht natürlich um diese Schlagworte und es hat irgendwie, das Projekt ist ziemlich im Netz rundgegangen. Es war am Anfang, also ich habe eigentlich damals nur so ein Flickr-Set gepostet, Fotos und angedeutet, dass es auch mal eine Anleitung geben wird, dass jeder das selber machen kann und dann kam sofort, brach das los, wollten alle machen und dann habe ich relativ schnell mit Hilfe so eine Seite aufgesetzt, wo dann man eben seinen Dead Drop sozusagen jetzt submitten kann und dann gibt es eine Karte, wo die alle verzeichnet sind und mit Fotos etc. und man kann eben sozusagen zu diesen Orten gehen und die aufsuchen und dann gucken, ja, was andere Leute da hinterlassen haben. Wenn sie denn noch da sind, ja, also kann ich auch gleich dazu sagen, dass das System, was dahinter steckt, ist noch, ist nicht so High-Tech ausgereift, aber wenn so ein Dead Drop ein bisschen älter ist, dann, also es fehlt noch sozusagen der Status, die aktuelle Status-Message, dann kann das natürlich auch gut sein, dass er schon weg ist, entfernt wurde oder kaputt ist oder so.
Also im Prinzip müsste man auch online dann sagen können, in diesem Dead Drop, also in diesem digitalen toten Briefkasten liegt jetzt was. Aber es liegt ja, ist man.
Nein, ich habe
ja mehr so diesen Copy-Effekt, ne? Ich meine, du tust was rein, aber wenn es jemand rausnimmt, ist es ja immer noch da.
Ja, genau, ja, ja. Das ist ja eben das Schöne, das mit dem Digitalen da zu kombinieren. Ja, klar, also ich habe ja damals in diesem Manifesto geschrieben, oder wo es eben auch, wo ich beschreibe, was das ist, und jeder kann das selber machen, und man tut den sozusagen, man setzt den frei in der Stadt, und der gehört.
Kann ich eigentlich auch mal machen, ich könnte ja mal so einen Dead Drop machen.
Gehört dann auch keinem mehr. Du kannst dir hier vorne mal einen an die Mauer machen. Ich habe bei mir im Atelier vorne einen an der Wand.
Könnte ich mal einen ganzen Podcast drauf
kopieren. Genau. Ich habe ganz großkotzig auch dann geblockt irgendwie. Ja, übrigens, ich lese jetzt keine E-Mails mehr. Jeder, der mir was schicken will, dann muss das hier droppen. Und dann war ich weg und dann bin ich wiedergekommen und habe eine Woche schon nicht mehr geguckt und dann kam irgendwo eine E-Mail rein von einer Studentin. Ja, ich habe dir was geschickt auf deinen Drop. Irgendwie so, du hast überhaupt nicht geantwortet.
Und, ja, ich stelle mir vor, man bestellt sich dann auch den Kurierdienst. Ne? Um dem so eine Datei zu geben.
Genau.
Am besten noch auf so einer 5¼ Zoll Floppy. Und der soll es dann mal bitte in diesen USB-Drop deponieren.
Genau.
Das sind so die Berufsbilder der Zukunft.
Auf jeden Fall, ja. Ich meine, es sticht halt, also das Interessante war es, ich habe das, also tatsächlich Ende Oktober ging es los, irgendwie 10 Tage später war Cablegate irgendwie im Gange. Was ja eine Riesendiskussion um diese ganze, ja, also mit
WikiLeaks.
Ja, WikiLeaks und wer da was kontrolliert und das rausschmeißen, weiß nicht, das DNS und diese ganzen Interessenslagen, die dann da losgingen mit, weiß ich nicht, wer kann das Internet abschalten? In den USA war ja sofort diese Diskussion, hat Obama jetzt den Switch für das Internet oder nicht? Also, und dann kam noch die arabische Revolution und Zensur ist ja eh schon lange ein Thema. Also das hat dann plötzlich sehr gut gepasst. Das ist auch zum Beispiel in Frankreich, sind diese Dead Drops auch als Phänomen oder als Movement recht groß. Auch nicht ohne Grund, denke ich, weil Sarkozy da ja auch schon oder die Politik da groß vorgeprescht ist mit den 3 Strikes und den ganzen Kram, wo Leuten einfach klar ist, ja, ist doch hier offline tauschen und anonym und geht halt nicht mehr anders so ungefähr. Also ja. Die Gruppe der User unterteilt sich auch in die von sozusagen Begeisterte, auch ich glaube viele auch jüngere Kids, die sozusagen das auch das Abenteuer da drin, das Ding da dran spannend finden. Ich hatte auch Journalisten am Telefon, die teilweise so, ja, hat sich denn nicht noch nicht schon Apple oder Google bei Ihnen gemeldet? Und ich mir denke so, ja, warum sollten die sich melden, ja? Ist auch so richtig dicke Werbekampagnen kann man auch nicht machen, weil es ist einfach nicht safe, ja? Also, es könnte ja, ja jemand ein Virus da drauf tun. Das war auch immer sofort sozusagen das erste Kommentar. Ja, klar, kann ja auch jemand machen.
So ist das.
Aber Viren sind ja eigentlich auch hauptsächlich im Internet eigentlich. Und das ist wieder dieses Ding, ja. Die Leute sitzen halt zu Hause oder nehmen, sie kriegen einen Stick von einem Freund, stecken ihn einfach rein und denken nicht drüber nach. Beziehungsweise surfen vor allen Dingen im File-Sharing-Bereich auf irgendwelchen Seiten, wo sie ruckzuck irgendwie einen Trojaner haben. Und aber man fühlt sich ja sicher, weil ich bin ja zu Hause hier. So, Fenster ist zu. Schön warm,
ja.
Aber wenn es draußen auf der Straße, so im Dunkeln, nachts, oh, da können ja schon schlimme Sachen passieren, was ja öffentlicher Raum und so. Und die Wahrnehmung darüber, das ist halt wieder dieses Ding, was wir vorhin auch schon hatten. Daran kann man das immer schön erkennen. Und die richtigen File-Sharer auf ihren Blogs, die haben natürlich so, ja, ist ja eine witzige Idee, aber es ist nicht wirklich efficient. So. Das stimmt natürlich auch, ja. Also die großen Massen kann man darüber nicht tauschen, die Dinge halten nicht für immer, aber es macht Spaß. Also ich habe gerade jetzt auf dem Flug einen Film geguckt, der da drauf war. Man kriegt dann so eine Auswahl an Sachen, die man sich dann anguckt, die man sich sonst einfach gar nicht angucken würde, und man findet allerlei, also natürlich die klassischen Dinge, Musik und Filme und so.
So wie Fernsehen.
Ja, genau, aber auch einfach nur so eine Reihe von Sonnenuntergängen oder ich weiß nicht, also so absurde Sachen. Privates, persönliches oder lokales und so. Das macht Spaß. Man einfach weiß, die Person war auch da, oder Leute hinterlassen nur Nachrichten in einem Log oder so.
Was, wenn hier die Revolution im arabischen Raum und Cablegate erwähnt, bin mir nicht ganz so sicher, dass ich den Zusammenhang verstanden habe.
Nee, der Zusammenhang da ist insofern diese Frage mit, wer kontrolliert sozusagen das Internet oder wo, an welchen Stellen wird mitgeschnitten und mitgehorcht und wie kann man das umgehen? Es gab ja, ich glaube, auch einige im Freundeskreis oder damals, also als es losging mit Libyen und Ägypten, die Leute ja über Ham Radio noch, als es sozusagen down war, dann über unterschiedlichste Art und Weise immer noch rauskommuniziert. Ich fand das jetzt total spannend zu beobachten, dieses, was ich dann, also das sind wieder tatsächlich die, wo war das jetzt, in Syrien mit Eseln oder was, sozusagen tatsächlich das eine Dorf, das war bei Fefe auf dem Blog irgendwie, den ganzen Artikel nicht gelesen, aber eigentlich das Netz ist down, aber es werden Daten und irgendwelche Filme oder im Reportagen dann von Reportern auf dem Landweg halt dann rausgebracht, ganz klassisch und solche Sachen. Und sich das anzugucken, wie wird es in Zukunft sein? Alles ist in der Cloud, alles ist irgendwie signiert, kontrolliert. Ach, den Film darfst du gar nicht haben auf deinem Dropbox, weil den hast du ja gar nicht gekauft und sowieso. Das Gerät hier hat ja auch gar keinen USB-Anschluss mehr, es hat ja auch gar keine Festplatte und so und ja, dass diese Entwicklung, die ja passiert, einerseits verlieren wir die Kontrolle oder die Hoheit über unsere eigenen Daten und andererseits so spannend, sich anzugucken, was gibt es denn was nimmt man für so Low-Tech-Mechanismen, um das auf parallel oder so ganz einfach wieder aufzubauen. Und in der Diskussion passt es sozusagen rein, dass das nicht wirklich effizient jetzt ist, bei irgendeiner so einer Revolution über USB-Sticks zu kommunizieren, ist auch klar, aber wenn es dann halt dann dein eigenes GSM-Netzwerk ist oder was auch immer sozusagen, es für Möglichkeiten gibt, Sachen unabhängig, ja, eigenständig aufzubauen und irgendwie das alles open ist und diese Sachen.
Aber was denkst du denn, wie jetzt so, ich meine jetzt, wie lange, eigentlich sind ja schon ein paar Generationen durch. Es waren bloß am Anfang noch nicht so viele, die jetzt so diese permanente Auseinandersetzung mit dem Internet hatten.
Mhm.
Ja. Die Digital Natives. Ja.
Ja.
Also, ja. Bin immer ganz beleidigt, wenn Leute sagen, so ja, die Digital Natives, das sind die in den 90ern groß geworden sind, so, ja.
Da gehören wir nicht zu, sozusagen.
Ja, aber denke ich mir mal, Frechheit hier.
Ja, du bist auch ein Immigrant, ne?
Ja, voll. Ne? Also, die gab es auch schon früher, aber zweifelsohne war es natürlich deutlich weniger. Aber ich kenne das Gefühl halt auch, so dieses.
Ja, die Digital Natives, die können nur die Konsole anmachen und die haben keine E-Mail-Adresse mehr, sondern nur einen Facebook-Account. Und wenn es halt nicht mehr zu, also so kann man es ja auch sehen, die sozusagen damit so aufwachsen und nur mit den Dingen, die man so drücken kann, die von alleine gehen, und wenn irgendwas nicht geht, dann.
Ja gut, das ist aber das ist jetzt nicht so das, ja, was ich meine, sondern es ist eher so dieses, das Netz, beziehungsweise überhaupt die Implikationen der Digitalisierung,
ja,
zu verstehen. Also wirklich so zu verinnerlichen, dass einem manche Sachen auch so klar sind, dass man sie fast schon gar nicht mehr erklären kann.
Mhm.
Da ist ja immer so dieser Generationenkonflikt, ja, so dieses, warum sollte ich denn Meinungsbildung im Internet betreiben? Das ist doch viel zu aufwendig und so. Ja, aber irgendwie, auch wenn man das nicht belegen kann, spürt man so als Nativer,
ja,
dass das da eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müsste, da hinzukommen. Auch wenn man jetzt noch nicht das System hat, was die Anforderungen erfüllt, denkt man so, oh, geht schon irgendwie.
Ja.
Andererseits gibt es auch so Bereiche, wo einem ganz klar ist, wenn da nicht die normale menschliche Interaktion noch mit dazukommt, dann ist das zum Scheitern verurteilt.
Ja,
ja. Ja. Also so Mailinglisten-Debatten und so, ja, die meistens dazu führen, dass die Leute sich gegenseitig die Köpfe einschlagen oder sich halt mindestens komplett falsch verstehen. Da fehlt so ein bisschen diese Komponente. Aber wir sind halt jetzt so auf dem Weg, und das ist auch so jetzt der Grund, warum ich eigentlich auf deine Sachen eigentlich immer so interessiert reagiere, beziehungsweise einfach auch diese künstlerische Auseinandersetzung damit immer so lustig und anregend finde, weil du ja im Prinzip genauso diese Selbstverständlichkeiten der digitalen Wahrnehmung in so eine reale Welt siehst und da ja sie auf einmal irgendwie erstmal absurd wirkt. Ja.
Naja, als du eben ausgeholt hast, am Anfang fällt mir ein dazu, ich habe den Bruce Sterling gesehen, ich habe ihn letztens in Belgrad gesehen, aber auch auf einem Vortrag in Amsterdam mal vor 2 Jahren, und wo er immer sozusagen, der holt ja auch immer wieder aus mit denselben Themen, aber er hat das da auch so schön dargestellt, wie ermüdend, also auf eine, ne, dass er auch schon seit Jahrzehnten immer davon, also das Gleiche erzählt, und dieses, die digitale Revolution ist passiert, ist schon längst passiert, und es ist schon sozusagen eigentlich ganz viel, es hat ganz viel stattgefunden, aber gerade wir und vielleicht auch sozusagen die Natives sozusagen von vorher, man beschäftigt sich immer noch damit, also wir arbeiten das immer noch auf, das Ganze, was so, also die Auswirkung dessen, sprich, also dieses ganze Copyright und sowieso, also diese,
ja,
wie das auch jetzt sozusagen Gesellschaft verändert und auch bestimmte ökonomische Dinge und solche anderen Fragen verändert. Aber wir sind, ja, also ganz viele Sachen sind sozusagen schon längst umgestellt, oder es hat schon lange geflippt, aber wir hinken dem noch hinterher, beziehungsweise beschäftigen uns damit. Und das, also so sehe ich es ein bisschen auch, oder das haben mir auch schon Freunde gesagt, ja, das ist schon, also, ne, oder was ich eingangs auch gesagt habe, dieses digital, real und digital analog Gegenüberstellung, das hinkt auf so eine Art, weil das eh alles schon so längst ineinander verzahnt ist und so. Und das, wo sich teilweise sozusagen, oder ja, hier die sozusagen die Netzgemeinde sich mit der Politik noch rumschlägt, oder dieses so den Internetausdruckern und wie es immer so heißt, das ist natürlich immer noch irgendwie, das ist natürlich brandaktuell, aber in anderen Bereichen stellen sich die Fragen ja überhaupt nicht mehr, ob man das jetzt so machen müsste oder nicht, weil das wird sowieso irgendwie online und digital gemacht oder so. Und ja, wie viele Generationen da jetzt sozusagen durchgehen, oder, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie so wie ich selber, oder sozusagen die Art von Netzgeneration beschäftigt sich eben so sehr mit dieser Frage, und für eine neuere Generation ist es halt, ja, ist es einfach so, ist es nicht so, ist dieses Spiel vielleicht auch schon gar nicht mehr so spannend. Interessant, ja, weil, wo seid ihr denn hängen geblieben? So.
Wir verarbeiten immer noch die Krise unserer Jugend.
Genau.
Ich muss die ganze Zeit Podcasts darüber machen. Da ist was dran. Ja, vielleicht sollten wir das einfach beenden. Und nicht mehr drüber reden.
Nee, das.
Aber das ist die Chronistenpflicht.
Es bleibt nichtsdestotrotz natürlich aktuell. Und das ist ja auch, also gerade so ein Projekt wie dieses Dead Drops zeigt das ja auch so sehr, das hat so viel Presseanfragen bei mir gegeben, gibt es immer noch. Und einfach dieses Bild von dieser USB, also dieser Datenstecker, der so aus der Mauer guckt, diese, das ist ja auch das, was, was glaube ich, daran so rockt, also so zieht, dass es, weil sozusagen File-Sharing, Austauschen machen ja eh alle irgendwie mit einer Festplatte.
Also dieses Sinnbild des hochmobilen, digitalen, abstrakten, eingemauert in einem Sinnbild des statischen und digitalen.
Und ich finde dieses Bild, also ich mag das so gerne mit, das ganze Haus wird dann sozusagen in dem Moment das Flashdrive oder du Leute nehmen ihren teuren, weiß ich nicht, was Laptop und gehen damit irgendwo in der Stadt an einen Kannstein, wo es vielleicht nass und dreckig ist und schließen sich da an und wissen gar nicht, was sie da drauf finden und es könnte gefährlich sein. Also mich haben auch Journalisten gefragt, so Marke, die sich nicht getraut haben anzuschließen, was die denn machen sollen und so. Und das rüttelt sozusagen an diesen Fragen oder genau an diesem, das ist sozusagen Stadt und alles ganz physisch althergebracht und plötzlich hat das da so diese konkrete Verbindung. Ja. Ich habe mich früher auch ganz viel mit Location-Based Services, hieß das ja mal irgendwie Anfang der 2000er, heute heißt das irgendwie, weiß ich nicht, Locative Media, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Aber
gibt da, glaube ich, ein Sammelsurium an Buzzwords. Spaltet sich jetzt ein bisschen mehr auf. Mich erinnert das ein bisschen an Geocaching, was du
machst. Geocacher, auch, ne? Die ganze Gruppe hat natürlich da auch alle auch mal dazu kommentiert auch, hat natürlich was damit zu tun. Ich fand da immer noch, also Geocaching ist ja so, du musst, da geht's ja eher, also glaube ich, natürlich geht's darum, diesen Schatz zu finden und sowieso. Es gibt übrigens das Vorbild davon ist Letterboxing, was aus England kommt, aus Mitte des 19. Jahrhunderts. Sehr interessant, sich das mal anzugucken.
Letterboxing.
Ist wirklich, also ist im Prinzip Geocaching ohne GPS. Und aber bei Geocaching geht es ja vor allen Dingen, als sie damals das GPS freigeschaltet haben, um dieses, oh, ich kann mich verorten im globalen Grid sozusagen. Ich kann Teil dieser digitalen Karte sein und kann über Koordinaten was finden. Und am Ende findet man halt diesen Schatz oder das Buch und trägt sich ein oder dann ist was in der Dose. Ich habe das selber nie gemacht, aber da geht es tatsächlich um dieses Verstecken. Und bei Dead Drops ist ja eher, die sind ja nicht versteckt. Was ja mitunter ein Problem ist, weil sie dann schnell wieder verschwinden, weil irgendein Troll dann doch vorbeikommt und den dann rauszieht. Aber man muss sie nicht wirklich suchen als Versteck und das, was man findet, ist dann digital, im Gegensatz dazu, dass der Weg dahin digital ist.
Man muss sie vielleicht einfach so ubiquitous machen, dass das nicht mehr so weggetrollt werden kann.
Genau.
Das ist natürlich dann auch eine ziemliche Harakiri-Aktion, aber einfach so den Stick nehmen, da reinballern.
Ja.
Zack, bisschen Gips, fertig.
Viele machen halt. Oder die pflegen halt, ja. Also, wenn du deinen eigenen hast, dann, also wenn es sozusagen so eine Art Paten gibt oder so.
Ja, man könnte ja einfach an seinen Briefkasten einfach einen anbringen.
Ja,
Der ist dann nicht ganz so tot, aber wenn einem Leute halt digital, man kennt das ja immer so, schick's mir doch zu, hier ist meine Adresse und dann so, kann ich dir das nicht digital schicken? Ja, kein Problem, ich habe auch einen USB-Stick an meinem Briefkasten.
Also wenn du dir einen machst, kriegst du dann bestimmt was drauf. Ja, mach das mal. Es gibt ja lauter Spin-off-Ideen gerade, ich find's super. Also angefangen von, in Wien wollen jetzt welche, ein Freund, so Kaffeetische machen, wo das sozusagen mit eingebaut ist, Gibt ja so ein bisschen die Regel, ich habe ja aufgestellt, die müssen irgendwie outdoor, also draußen sein und öffentlich sein und auch rund um die Uhr zugänglich sein und so. Ist natürlich klar, dass aus Brasilien haben sie ziemlich schnell gesagt, du kannst ja nicht deinen Laptop einfach auf der Straße auspacken und so, je nachdem, wo du bist, das ist nicht so gut, dann ist der eher schnell weg. Dann machen Leute das auf dem Campus und so und dann ist der vielleicht irgendwie limitiert zeitlich, aber ist dann ja auch sozusagen okay. Also ich glaube, es gibt ja auch hier im Club ein Indoor, oder?
Weiß gar nicht.
Ja, ich glaube, es ist oft sozusagen, aber dann, also und es gibt allerlei,
ja, aber das Schöne ist, die Dinger entziehen sich einfach dieser Allgegenwart des Netzes.
Ja.
Weil, früher war es einfach so schwierig, überhaupt an Informationen heranzukommen. Und wenn man halt von irgendetwas eine Kopie hatte, war das einfach irre.
Ja.
Ja. Also allein schon dieses kleine Sammelsurium von lustigen Filmchen, die man mal irgendwo von anderer Leute Computern runtergekratzt hat.
Ja.
Und dann vergingen so 5-6 Jahre. Und mittlerweile, kommen die alle 2 Wochen bei Failblog oder sind irgendwie so wohl verlinkt, dass du einfach nur grob bei Google eingeben musst, worum es jetzt hier geht. Was weiß ich, zum Beispiel dieses T-Shirt-Folding-Video. Dieses japanische, glaube ich.
Okay, das ist an mir vorbeigegangen.
Wo halt Das ist an dir vorbeigegangen.
Ja, siehst du, das
ist
schon wieder.
Genau, jetzt haben wir nämlich diesen Fall. Jetzt müsste ich das nämlich sozusagen, genau. Jetzt müsste ich das nämlich irgendwie finden. Und jetzt kann ich halt überlegen, wie könnte ich das hier. Jetzt gebe ich einfach mal Japan, T-Shirt von Japan natürlich. Und das ist der erste Link, ja. Und warte mal, ist es das eine oder ist es das andere? Ich glaube, es ist irgendwie tatsächlich das hier. Ich zeig dir das jetzt einfach mal kurz, ohne das jetzt hier groß einzuspielen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich an dieses Video kam, aber es war auf jeden Fall so Prä-YouTube-Ära. Ja?
Ah, okay.
Und das war ein Schatz. Es war ein Schatz auf meiner Festplatte, den ich auch irgendwie zeigen konnte und so weiter. Ja. Und mittlerweile hat das so seinen Reiz verloren, anderen Leuten Videos zu zeigen, die man auf seinem Computer hat.
Ne? Nee, klar.
So. Und das mag ich jetzt so ein bisschen auch an dieser Dead-Drop-Idee, dass es so unter Umständen so Dateien gibt, die, wo man sich irgendwo hinbewegen muss, um die dann zu kriegen.
Ja, genau,
also, da kommt dieser ganze Aufwand, der ganze Schweiß.
Das macht ja aber auch alle so Abenteuer, verrückt, dann, dass also von den Journalisten, was ist denn da drauf? Was ist denn da drauf? Und ich sag dann, gibt es immer so ein paar Beispiele, weil die geben sonst nicht Ruhe. Und ich sag dann auch immer, es gibt diese Regel, man soll auch die Sachen nicht wieder online sozusagen laden, natürlich, also nicht hochladen, weil dann ist ja sozusagen der Witz weg. Ist ja offline, soll irgendwie auch. Und es ist eben dieses Geheimnis. Und es gibt jetzt, ich weiß nicht, über 400 Dead Drops weltweit. Und keine Ahnung, was da drauf ist.
Super, man könnte ja auch eine super Schnitzeljagd draus machen.
Ja,
also wenn
ja,
du halt so sozusagen nicht RAM, sondern ROM machst, also so Read-Only USB-Sticks, die du halt verteilst und du musst halt immer wieder die Datei runterlesen, um die Informationen zu haben, wo denn der nächste ist.
Ja,
so, ja.
Ja, es gibt allerhand Möglichkeiten.
Mit Rätseln und so. Das finde ich spitze.
Ja.
Und das gibt dem Ganzen auch wieder so einen Spaß zurück, abgesehen davon, dass es halt generell diese spielerische Note hat. Ne? Aber es gibt auch so diesen Spaß an der verlorenen Datei wieder.
Es gibt gerade ein Projekt, das, ich weiß nicht, ich werde es bei irgendeiner Ausstellung demnächst mal machen, ich hoffe im Herbst. Ich will unbedingt so eine Katze machen mit so einem SD-Kartenhalsband. Die Katze, die so, weiß nicht, ein Gigabyte mit sich rumträgt. So.
Richtige Katze.
Ja. In der Ausstellung so. Die lebt dann in der Ausstellung. Und ich weiß, das ist wieder das Gleiche. Das Dead Drops ist ja auch im Prinzip daraus her entstanden. Ich hatte dieses Bild und der Stecker guckt aus der Wand. Was tue ich denn da drauf? Was tue ich denn da drauf? Und so, ach ja klar, nichts. Ist File-Sharing. Können alle was drauf tun. Und so ist das entstanden eigentlich. Und dann ist Bree Fettes auf den Namen gekommen mit Dead Drops und dann ist, das hat sich so aufaddiert, weil der passt ja auch so sehr gut.
Ja.
Und die Katze ist im ähnlichen Stadium. Ich weiß noch nicht genau, was auf dieses Halsband kommt, aber die ist ja auch sehr präsent im Internet sozusagen.
Katzen. An
sich die Katzen, ja. Und,
jetzt ist nicht die Katze im Internet, sondern das Internet hängt der Katze um
so,
das Halsband.
Genau, so ein bisschen, ja. Ist noch so, es gibt ja kein 4chan-Archiv, aber, also irgendwas muss da sozusagen, irgendwas Gutes muss da drauf. Vielleicht kann man auch mit der interagieren, aber dann ist es schon wieder zu interaktiv eigentlich. Aber so genau, die Katze, die mit so einem Gigabyte rumläuft, irgendwie mit so den ganz wichtigen Files oder so, mit dem Archiv, ich weiß nicht. Finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Und die ist dann halt so in so einer Medienkunstausstellung.
Uns ist das Internet verloren gegangen. Haben Sie eine schwarze Katze gesehen?
In Zukunft wird das alles nur noch über Katzen ausgetauscht. Hm.
Cat-to-Cat-Networking. Ja, Aram, hast du noch ein paar abschließende Gedanken, die du hier in dem Ganzen noch unbedingt anfügen möchtest? In unserem Versuch hier ein bisschen philosophisch über das Virtuelle und das
Reale. Ja, wir haben ja vorhin sozusagen so diesen Punkt gehabt mit, man hängt immer noch dieser ganzen Frage nach und eigentlich ist es schon längst alles weiter oder sollte man das nicht mehr tun? Natürlich sollte man das tun und es gibt auch noch Großteile der Gesellschaft, die haben gerade erst damit angefangen. So, ja. Also sprich so Google Street View Auto letztes Jahr und so. Genau, ich finde es, mir macht Spaß. Also an dieser Frage ewig sozusagen rumzudoktern auf eine Art.
Wie ist es denn eigentlich so mit diesen Künstlern? Vielleicht das nochmal so zum Ausklang. Also ich meine, ich weiß ja noch, wie wir seinerzeit so mit dem Blinkenlight so in dieser Kunstszene aufgeschlagen sind. Da gab es ja wirklich Verstörung teilweise. Das müsste sich ja eigentlich mittlerweile auch gewandelt haben, oder?
Ja, das ganze, sozusagen dieses ganze Kunstfeld und verschiedene Kunstrichtungen und wer da wo wie tickt und was macht und was es für nicht ausgesprochene Regeln gibt und so, das ist ja auch so ein Fass ohne Boden. Also man fängt natürlich, ich habe selber ja auch immer sozusagen so, also wie sagt man, selbst ja, selbst für mich angefangen, ohne Kunstausbildung und lalala und so. Dann ja, entsteht das sozusagen über die Zeit, beziehungsweise dem Moment, wo man dann verschiedene, mehrere Ausstellungen hatte und dies und das, dann irgendwann ist man dann halt Künstler, weil das sozusagen dann, ja, begründet sich das sozusagen aus sich selbst oder aus dem, was du gemacht hast. Aber die Leute haben, wieso, wie du hast mich ja auch sozusagen am Anfang als Künstler vorgestellt, das ist sehr richtig. Dann könnte man lange über Medienkunst reden, aus der Ecke, aus sozusagen, aus der ich eigentlich komme. Aber auch da, ja, könnte ich auch viel zu sagen.
Ich habe schon mit Stephen Kovacs neulich über Medienkunst geredet. Ich wollte das ein bisschen außen vor halten.
Genau,
das
ist ja auch richtig. Finde ich auch gar nicht so spannend. Aber ich werde immer als, dann werde ich als Architekt vorgestellt oder wenn ich auf einer Designkonferenz bin, dann stellen die Leute mich als Designer vor. Also ich passe da auch in viele Schubladen. Hab viel auf diesen Webkonferenzen und so geredet auch, die dann irgendwelche Google Map Marker natürlich super fanden oder wo das dann sozusagen in den letzten Jahren immer sofort gesehen wurde und auch verstanden wurde. Und in der Kunstwelt fängt das jetzt so an. Jetzt dieser Google Map Marker ist jetzt gerade, das ist so, es wird überall angefragt immer und ist da, war eine Art und so, ich weiß nicht, also so ist dann plötzlich, wo es auch, oder wo auch mal Arbeiten angefragt werden, die für mich vor 3-4 Jahren sozusagen hot waren, also interessant. Ich war jetzt gerade in Tallinn und habe diesen Friends-Workshop gemacht, wo man aus Papier so ein Freundebuch baut und das ist irgendwas zwischen Social Network und Facebook und Poesiealbum und mit Stempeln und lauter so Tools und das jetzt ein, zwei Mal gemacht und merke dann halt auch so, ja, das ist eigentlich, das kann man jetzt zwar nochmal sozusagen auspacken, aber wenn ich jetzt was über Facebook machen würde, müsste man ja auch schon wieder was anderes machen. Beziehungsweise war damals ja immer eher so die Frage, auf welchem Dienst bist du? Heute ist das nicht mehr die Frage, auf welchem Dienst du bist, sondern ja, sind eh alle da und dann stellen sich wieder andere Fragen und so. Und insofern ist das ja auch interessant, dass wie die arbeiten und bestimmte Fragen so, wann die wo, bei wem ankommen und das ist in der Kunstwelt dann auch unterschiedlich und es gibt aber auch eine sehr aktive, seit ein paar Jahren, also eben auch so eine Szene aus, die sozusagen nicht aus der Medienkunstecke kommt, sondern richtig auch von den, ja, was heißt richtig, aber von den Kunstunis oder eher bildende Kunst kommt, die sehr viel Netzsachen machen, also junge oder Netzkunst hat sich ja auch in den 90ern, Anfang der Tausender verabschiedet so ein bisschen oder ist in der Versenkung verschwunden, aber es gibt, also ja, ihr kennt alle die Tumblrs und Animated GIFs, weiß ich nicht, es gibt ja monster viel Zeug, was da sozusagen rumgeistert und da gibt es einige Leute, die ziemlich intensiv da digital arbeiten und vor allen Dingen nur digital arbeiten und das ist spannend, sich anzugucken, also auch so eine neuere Generation, die das ja viel selbstverständlicher benutzt, so.
Wo man die ganze Diskussion um die Verschmelzung zwischen dem Realen und dem Virtuellen gar nicht mehr führen muss, vielleicht.
Ja, ich meine, die sind sich dem natürlich auch bewusst und das kommt dann immer wieder vor allen Dingen dann ins Rollen, wenn dann es um Kunstmarkt geht, weil das Bild, was an der Wand hängt, das wird natürlich eher gekauft als eine Webseite, aber es gibt eben auch Künstler, die verkaufen Webseiten. So, inzwischen.
Verkaufen Webseiten?
Ja, URLs mit einer Arbeit drauf. Ich finde das. Ich finde das sozusagen eigentlich eine gute Sache, dass das
damit sich der Käufer das dann in sein Internet reinhängen kann oder was?
Nee, aber das Interessante ist, also es gibt nämlich diese, das ist sozusagen die Story, das kann ich ja hier auch nochmal erzählen, von Jody, das ja sehr bekannte Netzkunst-Kollaboration aus Holland, die ja in den 90ern sozusagen sehr bekannt geworden sind und auch immer noch sehr gute Arbeiten machen, gute Freunde sind. Die haben das MoMA in New York, wollte von denen eine Arbeit haben, eine frühe Arbeit, das sind alles immer Webseiten eigentlich. Und die wollten das sozusagen in ihre Collection aufnehmen und offline nehmen, weil es dann ja in der Collection ist. Ja, ist ja ganz logisch. Ja? Und da haben die halt dann nachher nee gesagt. Nee, machen wir nicht. dann kriegt sie die Arbeit halt nicht.
Die Webseite haben ja. Und dann offline nehmen, weil das sie es dann in ihrem Dead-Drop abgelegt haben.
Ja, sozusagen. Was auch immer, ja. Die sozusagen nicht checken, dass das auch, ne, also ich, das finde ich eigentlich sozusagen, ne, ist schon eine Errungenschaft, wenn man dann sozusagen Sammler eine Arbeit kaufen, die online ist und die einfach online bleibt, weil sie sozusagen online ist. Natürlich kann man sich dann über Kunstmarkt unterhalten und wie das so, ne, Leute kaufen ja am Ende nur Zertifikate und ich weiß nicht was. Auch bei anderen Arbeiten ist es so, aber genau, dass sozusagen diese Denke eben, dass das nicht ein Unikat ist und dass es das nur einmal gibt, sondern dass sich das viele Leute immer angucken können und trotzdem das vielleicht sozusagen einer als Sammler hat oder eine gewisse Edition davon gibt oder so, finde ich auf jeden Fall spannend. Also spannender als das immer dann auszuprinten, an die Wand zu hängen und zu sagen, das, ne, das haben wir jetzt ausgeprintet und deswegen kann man es verkaufen. Hm. Also. Weil das ist, dann bricht es immer und dann wird es immer schwierig, sozusagen. Ja, du hast auch so interessante Sachen gemacht. Jetzt habt ihr das so in das Format überführt, damit es wieder handelbar wird und dann verliert es sehr viel dadurch.
Ja, Aram. Ja. Sozusagen zu weitschweifig sollten wir vielleicht auch gar nicht erst werden, aber ich fand das jetzt mal eine schöne Gedankenanregung und auch eine schöne Zusammenfassung so von den Sachen, die du da gemacht hast, wo ich auch finde, wo du, ja, die auch so für sich genommen immer so ausreichend bahnbrechend waren. Also gerade das mit dieser Map, das ist ja schon fast ikonisch. Ja.
Ja, ja, das ist schon wie ein Klassiker auf jeden Fall. Ja.
Insofern sage ich vielen Dank.
Ja, ich danke auch.
Und das war's. Hier, Chaos Radio Express. Hört man nicht so eine ausschweifende Sendung. Und ja, nicht so ein Hardcore-Technik-Thema, aber das kommt bestimmt auch wieder.
Wie lange haben wir dann gemacht?
Ah, 1,5 Stündchen.
Ach doch, ja.
Dann doch schon.
Wahnsinn.
Das gilt hier noch nicht als ausschweifende Sendung.
Was?
Das Internet ist groß, es ist viel Platz auf den USB-Sticks.
Klar.
Da geht eine Menge rein.
Schön.
Also das war's. Bis dann. Thank you.